have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute mal wieder, indem wir uns eure Fragen anschauen, eure mal wieder zahlreich erschienenen und qualitativ hochwertigen Fragen, wenn ich das so sagen darf. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ihr hört es schon raus, ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme und ich freue mich natürlich vor allem, den Herrn Julius Schubert wieder in der Bundesrepublik begrüßen zu dürfen, mein Freund. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen, ja? Okay.
Ja, gut, dann halt
13:30?
Frühnachmittag.
Ja, Chicago-Zeit ist es immer noch morgen. Also für mich ist actually gerade eigentlich noch morgen. Die Zeitverschiebung waren 7 Stunden, also in Chicago ist es jetzt gerade mal 6:30 knapp. Und ich bin immer noch eher in Chicago-Zeit, als ich in deutscher Zeit bin. Also von daher war es jetzt nicht komplett daneben, aber für deutsche Verhältnisse ist 13:30 natürlich schon früher Nachmittag. Aber das ist ja ein Thema, was wir basically in fast jeder Folge haben. Vielleicht sollten wir jetzt einfach einen Standard-Einleitungssatz angewöhnen, der komplett außen vor lässt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aufnehmen. Einen wunderschönen. Es gibt halt eine einfache Lösung. Es ist halt gar nicht mal so kompliziert. Einen wunderschönen guten Tag, das machen wir jetzt immer so. Nein, einen wunderschönen guten Tag auch an dich zurück. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier aufgenommen habe, an meinem Platz im Arbeitszimmer. Es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber ich freue mich, das heute wieder in gewohnter Umgebung zu machen. Und ich habe richtig, richtig Bock auf die heutige Folge. Es kamen richtig viele sehr, sehr nice Fragen rein, natürlich vor allem in Bezug auf die anstehende Trade Deadline. Ich habe richtig Bock, das mit dir abzuarbeiten in der nächsten Stunde.
So geht's mir auch. Ebenso. Ich möchte aber natürlich auch den Raum geben, wenn du Lust hast, zumindest ein paar Minütchen, ein paar Sätze zu erzählen. Das war dein erstes Mal in Chicago/Milwaukee. Wie war es? Wird's dir gefallen? Wie war der Trip?
Es war ein sehr, sehr schöner Trip, sowohl aus einer privaten Perspektive, Urlaubsperspektive, als auch natürlich aus beruflicher Perspektive, was man ja nochmal unterscheiden kann zwischen akkreditiert bei den Spielen und dann natürlich mit der Gruppe für alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben. Ich organisiere zusammen mit meinem Kollegen Tommy von Tommy Hawk TV und dem sehr kompetenten Mitch Gruppen-Community-Reisen in die USA. Das sind jedes Jahr 3, 4, 5, 6 verschiedene Gruppenreisen, Gruppengrößen von 10 bis 20 Leuten. Und da schauen wir uns dann vor Ort mit anderen US-Sportbegeisterten, NBA an, Eishockey an, Football an. Und das haben wir Weihnachten beispielsweise in New York gemacht. Das haben wir jetzt in Chicago, Milwaukee gemacht. Das werden wir nächste Woche in Los Angeles machen. Und das war natürlich jetzt auch wieder ein sehr, sehr geiler Trupp. Wir hatten das ganz, ganz große Glück, dass wir einfach ein NFL-Spiel sehen konnten. Also ich persönlich nicht, aber von uns 10 Leuten waren 4 oder 5, ich weiß nicht mehr ganz genau, bei diesem ziemlich legendären Chicago Bears gegen, ich glaube, gegen die Rams, das Spiel mit diesem Touchdown da in letzter Sekunde und dann Overtime. Es war zwar arschkalt, aber dass sich das dann so spontan ergeben hat und wir sind Samstag hingeflogen und Sonntag war dann einfach ein NFL-Playoff-Game, das war natürlich schon ein ziemliches Highlight für die Jungs. Wir hatten 2 NHL-Games dabei und wir hatten 6 NBA-Basketballspiele mit dabei. Wir haben.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Habt ihr dann spontan Tickets bekommen für ein NFL-Playoff-Spiel?
Genau. Also nicht spontan im Sinne von an dem Tag oder an dem Tag davor, aber halt aus Deutschland gekauft, direkt an dem Tag, nachdem quasi die Begegnung feststand. Für im Oberrang, ich glaube, 400 pro Ticket.
Aha.
Genau. Und da, die haben dann rumgefragt, ich habe von Anfang an mich da ausgeklinkt, weil an dem Abend haben die Nets gegen die Bulls gespielt, das war unser erstes Spiel. Ich glaube, 2 von denen haben sogar ihr Bulls-Ticket verfallen lassen, und weil du kannst es halt nicht wieder verkaufen, du kannst es nur mit einer amerikanischen Staatsbürgerschaft auf Ticketmaster verkaufen, und das hat ja keiner von uns, und dementsprechend sind dann halt die Tickets verfallen, und die anderen hatten auch noch gar keine Bulls-Tickets und haben sich dann halt auch ein Ticket für das Bears-Spiel geholt. Und das war natürlich für die, trotz der Kälte, natürlich ein ziemlich krasses Highlight. Und das mal so live zu erleben, das stelle ich mir auch schon ziemlich cool vor. Für mich war es natürlich aber kein Thema, mit Akkreditierung sowieso nicht. Und für viele andere auch nicht, die jetzt dann entweder halt nicht so NFL-Fans waren oder halt auch nicht das Geld beziehungsweise Lust haben, sich dabei dieser Eiseskälte dann hinzusetzen. Genau, wir haben 6 NBA-Spiele gesehen, unter anderem Derrick Roses Jersey Retirement Game gegen die Celtics inklusive Kevin Huerter Game Winner. Das war ein ziemlich, ziemlich wilder Abend. Die Lakers waren zu Gast. Wir haben die Bucks gesehen gegen amtierende Champions OKC gegen Denver. Also es war schon eine sehr, 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 sehr geile Zeit. Und ansonsten, coole Gruppe, sehr, sehr entspannte Vibes, sehr, sehr viel erlebt in der Zeit, sowohl in Chicago, vor allem natürlich in Chicago, als auch in Milwaukee natürlich. Und generell, Chicago hat mir sehr, sehr gut gefallen als Stadt. An das Wetter gewöhnt man sich dann auch irgendwann. Besonders weiter Weg war es ja auch nicht zwischen Chicago und Milwaukee, das war auch kein Thema, das haben wir mit Zug gemacht, 1,5 Stunden jeweils hin und zurück. Und ansonsten gut gegessen, gut getrunken, gut, ja, einfach eine gute Zeit gehabt und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Ich hab's auch schon zu Tommy gesagt, ich mach da jetzt kein jährliches Ding draus, also wir haben ja LA jedes Jahr und New York jedes Jahr und Florida jedes Jahr. Chicago wird jetzt nicht jedes Jahr stattfinden, zum einen wegen dem Wetter, zum anderen halt aber auch, weil es noch so viele andere Städte gibt, die ich halt gerne sehen möchte. Wenn ich jetzt in jede Stadt, die ich einigermaßen cool finde, da jetzt eine jährliche Tradition draus mache, dann ja, wird das halt nicht. San Francisco letztes Jahr mit dir hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich muss jetzt nicht jedes Jahr nach San Francisco, so wie ich jedes Jahr nach LA muss, beziehungsweise will. Das heißt, es wird sicherlich eine Weile dauern, bis ich das nächste Mal in Chicago und Milwaukee bin, gerade weil ja die Bulls auch irrelevant sind und die Bucks in Kürze irrelevant sein werden. Aber das hat mir schon sehr, sehr zugesagt, die Stadt. Also wirklich, gerade so Downtown Chicago kann sich schon wirklich sehen lassen. Und wir waren ja jetzt auch lange genug da, um nicht nur so diesen Standard-Touri-Stuff zu machen, sondern halt auch noch ein bisschen mehr zu sehen. Und da jetzt auch nicht den Stress zu haben, das alles in 1 bis 2 Tage reinzupacken, sondern wirklich, wir waren jetzt insgesamt dann 7 Tage in Chicago und 3 in Milwaukee. Und da kannst du dir dann schon wirklich auch Zeit nehmen. Von daher, ich bin sehr happy auch vor Ort, sehr, sehr viele Eindrücke aufnehmen können von den Spielen, Interviews geführt. Ich war bei der denkwürdigen Giannis Postgame Interview Situation dabei nach dem OKC-Spiel, was wir dann auch, ja, wo wir dann auch schon eine Folge zu aufgenommen haben, beziehungsweise ja dann auch diese 10 Minuten eingespielt haben in die Supporter-Folge letzte Woche. Das war auf jeden Fall sehr wild. Ich habe LeBron nochmal gesehen, man weiß nie, wann das letzte LeBron Game ist, was man sieht. Ich hoffe, dass ich ihn nächste Woche noch 5-mal sehe, aber Verletzungen können schnell da sein und Retirements ebenso. Von daher weiß man nie, wann das letzte LeBron-Game ist. Das habe ich also auch nochmal sehr appreciated, den King nochmal zu sehen. Das war auch sehr cool. Von daher, ja, ich hatte eine sehr, 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 sehr gute Zeit. Bin jetzt 4-5 Tage in Deutschland, habe da jetzt natürlich auch sehr viel zu tun, bevor es dann weitergeht. Aber ich wollte es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, mit dir heute diesen Double Step Back Mailback aufzunehmen. Das hat natürlich absolute Priorität im Vergleich zu allem anderen. Da steht meine Freundin hinten an, da stehen die Hunde hinten an, da steht mein Dad hinten an. Es ist wirklich Double Step Back Podcast und da wird drumherum gebaut jetzt in diesen 4 Tagen.
Jawohl, zum Thema Freundin steht hinten an, können wir auch bei der letzten Frage des heutigen Katalogs nochmal zukommen. Kleiner Teaser fürs Ende. Ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen. Also hört sich sehr geil an, freut mich, dass du eine gute Zeit hattest. Ich hatte ja auch sehr, sehr positive Eindrücke in Chicago. Wesentlich mehr Glück im Wetter. Also bei uns waren es tropische 0 bis, keine Ahnung, -3 Grad oder so. Aber
Bruder, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich muss machen, dass ich habe das noch nicht so erlebt. Wir hatten den einen Tag in Milwaukee -25 Grad und weil es so windig war, hat mein iPhone mir gesagt, es fühlt sich an wie -36 und es war auch so. Wenn du einatmest durch den Mund, die kalte Luft, meine Lunge hat das nicht vertragen so richtig, ich habe da nur rumgehustet, meine Nasenlöcher sind mir zugefroren, was an sich schon mal nicht so geil ist, aber wenn du dann irgendwie wieder drin bist, dann taut das alles wieder auf und dann läuft in den nächsten 10 Minuten einfach das flüssig wieder runter. Also weder das Einfrieren noch das Auftauen ist eine besonders geile Experience, wenn ich das mal so schildern darf. Ja, Handschuhe ausziehen für ein Foto, kannst komplett vergessen. Das ist schon eine Experience gewesen. Wie gesagt, man gewöhnt sich dran und es ist auch cool, das mal so miterlebt zu haben, aber jetzt in LA werden 28 Grad jeden Tag und Blauhelme und Sonnenschein. Das ist dann schon eher meine Welt. Aber das kann jeder. Das kann ja dann jeder.
Ja, das glaube ich dir. Also ich wollte sagen, ich würde es auch gerne mal erleben, aber wahrscheinlich würde ich es nicht gerne mal erleben. Mhm. Also wahrscheinlich kann ich auch zufrieden irgendwann sterben, in hoffentlich ferner Zukunft, ohne irgendwann mal minus 25 Grad erlebt zu haben.
Ich habe das meinem Dad erzählt und also Julius, Winter 87 war es bei uns auch mal so kalt. Ich so, okay, Opa, ist okay, alles klar.
Dein Dad ist wahrscheinlich barfuß zur Schule gelaufen an
ja,
dem Tag.
Ja, genau. Und ja.
Nun denn, alles klar, hört sich cool an, Bro. Freut mich sehr. Und ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Spaß in L.A. Dann lass uns einfach reinstarten mit den Fragen von der heutigen Folge. Die Fragen, wie gesagt, mal wieder absolut top, was ihr uns da geliefert habt. Ich freue mich sehr, das hier zu besprechen. Ganz kurzes Shoutout zu Beginn an die drei Fragensteller Luca, Tom und Yassin. Wir haben Fragen zu Lukas, also Luka Doncics MVP-Case bekommen. Wir haben Fragen zu Cooper Flagg bekommen und eine zu Trae Young bei den Wizards. Da würde ich jetzt einfach mal ganz frech auf die Folgen, die wir in den letzten Wochen so aufgenommen haben, verweisen. Wir haben relativ ausführlich nach dem Trade selbstverständlich über Trae und die Wizards und was da vielleicht so die Idee ist gesprochen. Wir haben über Cooper Flagg gesprochen bei unserer Rookie Watch und wir haben natürlich auch über Lukas MVP Case gesprochen und ich würde behaupten, wir sprechen relativ regelmäßig über Luka Doncic, so auch heute wieder noch bei einer anderen Frage. Über seinen MVP Case konkret haben wir gesprochen in unserer Awards Update Folge, also das würden wir jetzt an dieser Stelle nicht nochmal aufgreifen. Trotzdem natürlich Shoutout an die drei Jungs und vielen Dank für eure Fragen. Und wir legen los natürlich, wie könnte es anderes sein, mit Giannis Antetokounmpo. Steven hat gefragt, Giannis ist jetzt offiziell verfügbar für Trades. Nennt mir die zwei, drei besten Szenarien. Tom hat gefragt, Bucks Präferenz als Giannis Gegenwert. Kontrolle über eigene Picks oder Young Talent? Und habe ich jetzt mal hier noch mit reingenommen, denke, es passt thematisch. Alexi hat gefragt, ist Giannis mittlerweile noch ein Top 5 Spieler? Ich würde dir überlassen, ganz klassisch. Wo willst du anfangen? Wollen wir kurz über Giannis Top 5 Case sprechen oder darüber, was die Bucks denn überhaupt suchen sollten jetzt in einem möglichen Gegenwert? Oder willst du direkt in die Trade-Szenarien einsteigen?
Lass uns die letzte dieser drei Fragen kurz abarbeiten und einfach beantworten mit ja, Giannis ist immer noch ein Top-5-Spieler. Ich denke nicht, dass du da eine groß andere Meinung zu hast. Die Top 4 der NBA ist nach wie vor relativ weit entfernt vom Rest. In meinen Augen, du hast Jokic, SGA, Doncic und Giannis. Das sind die Top 4. Ob man dann Steph an 5 hat oder den Ant-Man an 5 oder Wemby an 5 oder einen fitten Jason Tatum an 5, das kann jeder halten, wie er möchte. Aber Giannis ist nach wie vor noch ganz klar in dieser Top-Vierer-Gruppe mit drin und ihn nicht in der Top 5 zu haben, das ist in meinen Augen schlicht und ergreifend einfach falsch. Also ich sage das nicht oft, dass es hier richtig oder falsch gibt, aber wer sagt, Giannis ist nur noch der 8-beste Spieler der Welt, der liegt in meinen Augen halt grundsätzlich einfach falsch mit dieser Aussage. Bevor wir zu den nächsten kommen, würdest du mir da widersprechen oder nicht?
Nee, bin ich zu 100% bei dir. Ich finde, aufgrund der Availability, weil er jetzt halt wieder sich Verletzungen eingebrockt hört sich so an, es wäre schuld gewesen, weil er sich jetzt wieder Verletzungen zugezogen hat. Ich hatte ihn auf 3 vor der Saison. Ich denke, man müsste da, ich weiß nicht mehr auswendig, wie du es hattest. Ich glaube, du hattest Luca vor ihm.
Ja.
Ich hatte Luca an 4. Ich denke, inzwischen müsste man die 2 wahrscheinlich tauschen. Und vielleicht könnte man irgendwo den Case für Wemby über Giannis machen jetzt nach diesen letzten paar Monaten. Aber selbst wenn man diesen Case macht, ich würde den nicht machen wollen, aber ich würde ihn mir anhören. Aber selbst wenn man den macht, dann lande ich immer noch bei Giannis an 5 und dann bin ich voll bei dir. Also die Tatums und Edwards und Currys, das waren dann auch meine nächsten Namen. Ich finde nicht, dass man da so wirklich einen Case machen kann. Also da muss von Edwards nochmal ein größerer Sprung kommen. Da muss Tatum absolut topfit und in Topform zurückkommen, um da irgendwie auch nur anzufangen, so einen Case zu machen. Deswegen, ich bin voll bei dir. Giannis weiterhin No-Brainer, Top-5-Spieler.
Genau, dann hätten wir das ja schon beantwortet. Ich würde es wahrscheinlich eher so machen, dass wir über die Präferenz des Gegenwerts reden und dann konkret, was dieser Gegenwert sein könnte. Ich glaube, das ist der cleanere Weg. Kontrolle über eigene Picks oder Young Talent, im Optimalfall beides. Shams hat reported, dass die Bucks entweder ein Blue-Chip-Talent, jungen Spieler mit Franchise-Player-Potential haben wollen oder all deine Picks. Im Optimalfall wollen sie all deine Picks und diesen Spieler. Ich glaube nicht, dass sie das bekommen werden. Ich denke, dass man sich nicht zwangsweise entscheiden muss zwischen A oder B. Aber wenn du sehr viele Picks haben willst, dann musst du entsprechend Abstriche machen bei dem Spieler, den du eventuell noch bekommst dafür. Je besser der Spieler ist, desto weniger Picks wirst du dafür bekommen. Also wenn du, keine Ahnung, jemanden wie Amen Thompson oder so bekommst, dann wirst du halt nicht mehr alle Picks bekommen dazu. Wenn du aber jemanden wie Kuminga bekommst, dann wird natürlich entsprechend der Gegenwert an Picks dann größer sein. Das wird sich dann so ein bisschen verschieben, je nachdem, im Optimalfall natürlich alles. Aber je länger die Milwaukee Bucks warten, desto mehr Leverage hat Giannis, desto weniger Restvertragslaufzeit hat Giannis. Und wenn es dann erstmal im Sommer ein Expiring Contract basically dann ist und man dann eventuell im Sommer dann auch Probleme bekommt, ihn loszuwerden für das, was man haben möchte, und es zieht sich dann in den Herbst rein, vielleicht sogar in die komplette neue Saison noch, dann wird natürlich das immer schwieriger, maximal viel für ihn zu bekommen. Ich denke, die Bucks sollten so viele Draftpicks wie möglich präferieren und Draftpicks präferieren, die sehr weit in der Zukunft liegen. Aber wenn du natürlich von irgendeinem Team einen Spieler bekommst, den du als zukünftigen All-Star, zukünftigen Franchise-Spieler ansiehst und du bekommst natürlich noch viele Picks dazu, dann ist natürlich eine feine Sache. Ich denke, dass man sich da schon so ein bisschen die Oklahoma City Thunder als Vorbild nehmen kann, die halt alle möglichen Picks bekommen haben von den Clippers damals und jemanden wie SGA. So. Aber dieser SGA-Case, das ist natürlich, lässt sich nicht so leicht wiederholen, weil natürlich damals niemand hat kommen sehen, auch die Thunder nicht, das SGA mal der potenziell zweitbeste Spieler des Planeten wird. Das war damals noch nicht abzusehen. Bezüglich Trade-Szenarien, das ist ein bisschen tricky. Es gibt Teams, wo wir mehr oder weniger sicher sagen können, Stand heute, dass da großes Interesse da ist. Die Warriors haben wohl angefragt, die Knicks haben offensichtliches Interesse, die Miami Heat haben offensichtliches Interesse, ein Team wie Minnesota soll Interesse haben. Und dann hast du Teams wie die Lakers natürlich, die immer Interesse haben an Stars. Aber ich glaube, dass wir vor allem über die Warriors reden sollten jetzt hier und heute. Ich glaube, dass wir kurz über Miami reden sollten, dass wir über die Knicks reden sollten, über Minnesota wahrscheinlich. Das sind die vier, auch wenn es hier nur nach 2 bis 3 gefragt wurde. Aber das sind die 4, vielleicht die 3 und dann Minnesota so am Rande noch, über die wir reden sollten, oder?
Ich würde Minnesota gar nicht mal unbedingt hinten anstellen unter diesen 4 tatsächlich. Okay. Weil ich jetzt auch heute Morgen im Zach Lowe-Podcast reingehört habe und der gesagt hat, dass wohl Giannis aktiv gesagt hat, dass er gerne mit Anthony Edwards spielen würde hinter den Kulissen. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich sage, ja, ich nehme das für bare Münze, dass Giannis in Minneapolis spielen will. Also gut, Milwaukee haben wir jetzt gerade eben besprochen, ist auch nicht klimatisch super, aber der Mann kommt immerhin aus Athen. Also vielleicht hat dann ein Miami oder ein LA oder sowas ein bisschen mehr Reiz für ihn, was sowas angeht und auch was natürlich die Größe des Marktes angeht. Aber die Timberwolves scheinen tatsächlich, was jetzt Lowe gesagt hat, auch von Quellen, die er in der Liga hatte, Kevin O'Connor hat es gestern oder so in seinem Podcast gesagt, also die Wolves scheinen tatsächlich ein sehr heißer Anwärter zu sein. Zumal halt andere Teams im Westen, das hat, glaube ich, Mark Stein reported, namentlich die Rockets und die Thunder und auch die Spurs, also die Rockets vor allem, waren ja in der Offseason, als wir uns schon drüber unterhalten haben, wird Giannis vielleicht getradet, waren ja die Rockets noch ein sehr heißer Kandidat. Die drei scheinen wohl raus zu sein, mehr oder weniger. Oder scheinen intern für sich beschlossen zu haben, zumindest mal nicht aufs Volle gehen zu wollen.
Keine große Überraschung bei diesen drei Teams.
Ich ganz persönlich fände dieses San Antonio-Szenario immer noch ziemlich geil. Ich würde super gerne Giannis und Wemby nebeneinander sehen. Ich denke, der Gegenwert, wenn du dich nur von einem von Dylan Harper und Steph Castle trennen musst, plus Salary Filler, plus ein paar Picks, ich finde, das wäre es wert. Ich finde, du kannst dir einreden, zumal du den haushohen Favoriten dreimal geschlagen hast innerhalb von 2 Wochen im Laufe der Saison. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, das war ein ganz großes Thema im Laufe dieser Saison. Ich glaube, du kannst dir durchaus einreden, dass wenn du sagst, hey, wir haben Wemby und Giannis im Frontcourt, wir spielen um den Titel rum. Das finde ich bei Minnesota zum Beispiel schwieriger. Also wenn ich mir überlege, wenn jetzt Minnesota sich Giannis reinholen würde, dann würde ja logischerweise ein großer Teil des aktuellen Kerns müsste ja entweder nach Milwaukee wandern oder in einem 3- oder 4-Team-Trade-Szenario an andere Stellen. Aber du kannst ja nicht Giannis reinholen und dann trotzdem noch Gobert und Randall und DiVincenzo und Naz Reid behalten. Also zwei, drei, vier von diesen Namen werden ja gehen. Und natürlich, ich finde, würde mich auch deine Meinung jetzt gleich interessieren. Ich finde den Fit von Anthony Edwards und Giannis auf dem Papier nicht hundertprozentig No-Brainer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich nice sein könnte. Aber wenn du halt dann zu wenig drumrum hast und natürlich auch ein defensiver Frontcourt, falls die Gobert behalten. Gobert und Giannis ist natürlich auch ein defensives Monstrum für Gegner. Auf der anderen Seite offensiv dann sehr schwieriger Fit, spacing-technisch. Aber trotzdem, so selbst wenn du, sagen Sie mal, von diesem Kern, was ich gerade meinte, DiVincenzo, Randall, Gobert, Reed, sagen wir mal, im Best Case behalten Sie zwei von denen. Sie haben jetzt schon Probleme mit Tiefe in Ihrem Kader. Ich sehe nicht so richtig, wie die Timberwolves trotz Giannis und Edwards Duo sich nach einem solchen Monster-Trade hinstellen können und sagen können, wir sind auf einem Level mit OKC oder Denver. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nee, aber grundsätzlich wäre erstmal die Frage, wie zum Teufel wollen sie überhaupt für ihn traden?
Man ja.
hat nach dem Gobert-Trade sehr viele Assets verloren. Man hat also weder die vielen Picks, die die Bucks haben wollen, noch diesen jungen, krassen Spieler mit viel Potenzial, den die Bucks haben wollen. Da ist ja dann keines dieser beiden in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Also wie soll das funktionieren? Das funktioniert nur, indem Giannis sich hinstellt, da können wir auch gleich noch bei den Knicks drüber reden, und sagt, ich verlängere nur in Minnesota. Und das wird er nicht machen. Von daher,
das glaube ich auch nicht.
Ich will nicht sagen, er übrigt sich jetzt diese ganze Debatte von wegen, wie der fit wäre und wie das dann mit der Tiefe aussehen würde, aber irgendwie schon so ein bisschen, weil ich sehe überhaupt nicht, dass es überhaupt auch nur annähernd ein Szenario sein kann. Weil was wollen die Bucks mit irgendeinem der Wolves-Spieler, der nicht Anthony Edwards heißt, you know? Das kann Absolut. Schon auf dem Papier natürlich gut aussehen. Ich glaube, die beiden fitten nicht perfekt zusammen. Und ich mag es eigentlich immer, wenn deine beiden besten Spieler perfekt miteinander harmonieren und halt auch in vielen Possessions isoliert werden können. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt so offensichtlich der Fall ist. Klar, die beiden können auch Pick and Roll zusammenlaufen, aber ich glaube, ihre Stärken und ihre besten Playtypes sind jetzt nicht wahnsinnig kompatibel miteinander. Wenn man natürlich dann noch irgendwie einen guten Point Guard da an die Seite stellen kann, wie einen Coby White oder so, den ich sehr, sehr gerne in Minnesota sehen würde, jetzt noch vor der Trade-Deadline, dann stelle ich mir schon besser vor, aber du wirst nach so einem Giannis-Trade auch nicht mehr die Assets haben, um da noch einen geilen Point-Card reinzuholen. Von daher, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist sehr übrig, sich eigentlich darüber zu reden, weil ich halt überhaupt nicht sehe, wie das überhaupt funktionieren soll. Auch nur annähernd.
Vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema eigene Draft-Picks. Die in der ferneren Zukunft liegen, kontrolliert Portland mehr oder weniger, also sowohl 28er-Swap, 30er-Swap und der 29er-Pick geht auch entweder an Portland oder an Washington. Wovon waren denn diese? War das? Ah, vom Dame-Trade. Ah, klar. Ja, okay.
Sie haben auch keinen First-Rounder in 2027, die Bucks.
Genau, weil die Pelicans. Ah, doch, sie haben einen, aber die. Oder haben sie gar keinen? New Orleans. Ich habe es hier gerade vor mir in dieser Übersicht. Pelicans will receive the more favorable of Owen oder Milwaukee. Ah, und Atlanta kriegt den anderen. 1-4 protected. Okay, gut. Aber es kann gut sein, dass die 27 tatsächlich komplett ohne Pick dastehen. Und 2026, genau. Da haben sie wenigstens den schlechteren von ihrem eigenen und den Pelicans. Was ja, so wie es aktuell aussieht, beides ziemlich gute Picks sein könnten.
Ja, ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Ich kann mir vorstellen, dass ich daran scheitere, weil ich jetzt auch nicht hundertprozentig in dieser Thematik drin bin. Aber ich versuche kurz das zu erklären, wie das mit den Picks aussieht und mit den eventuellen Trades. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass die Bucks maximal viele Picks und Swaps haben wollen, wie das dann eventuell schwierig werden könnte. Also die Bucks haben sehr wahrscheinlich nicht ihren 2027er und 29er Pick. Das bedeutet, andere Teams können den Bucks keinen Swap in 2027 und 29 anbieten, weil die Bucks ja nichts haben zum Swappen. So, und wenn du ihnen in 2027 und 29 kein Swap anbieten kannst, dann möchtest du das natürlich in den anderen Jahren machen. Also wenn wir jetzt dann darüber reden, dass jetzt ein Team wie zum Beispiel die Warriors oder ein Team wie die Heat oder wer auch immer den Bucks so viele Picks und Swaps, wie es nur irgendwie möglich ist, zukommen zu lassen, dann müssten sie quasi Milwaukee in den Jahren 2027 und 29 und 31 quasi ihren First Rounder zukommen lassen, weil in den Jahren 27, 29 geht ja kein Swap, also müssten das dann die Jahre sein, wo du einen eigenen Pick quasi hingibst. Das Problem ist, wenn du den 2027er Pick an Milwaukee gibst, dann kannst du nicht den 2026er Pick auch an Milwaukee geben, weil du sonst quasi mit der Stäbchenregel Probleme bekommst, wenn du in mehreren Jahren hintereinander quasi nicht diesen eigenen First-Rounder nutzt. Das heißt, es kommt hier nur in Frage, dass du entweder quasi diesen Pick nicht an Milwaukee gibst oder dass du dir beispielsweise aus Washington, die den Oklahoma City Thunder Pick haben, quasi diesen OKC-Pick holst, der quasi der 30. ist, der 30. Overall-Pick, also jetzt nicht wirklich besonders viel Wert hat, aber wenn du dir den quasi holst, Asset für den abgibst, holst du den 30. Pick, dann könntest du deinen eigenen wertvolleren 2026er Pick an die Bucks weitergeben und trotzdem auch deinen 2027er Pick an die Bucks weitergeben und quasi diese Stäbchenregel umgehen, weil du ja dann trotzdem in der ersten Runde des 2026er Drafts dir einen Spieler auswählst. So, und wenn du halt das machst, dann gibst du in 26, 27, 29 und 31 deine Picks ab und dann kannst du in 28, 30 und 32 die Swaps abgeben und das ist das absolute Maximum, was du den Milwaukee Bucks an First-Roundern, Picks und Swaps geben kannst und dazu wären die Golden State Warriors beispielsweise in der Lage. Sie wären auch in der Lage, theoretisch den 2026er, 28er, 30er und 32er First-Rounder abzugeben. Das, die Problematik hatte ich ja gerade schon erklärt, dass du in 27, 29 dem Bucks keinen Swap geben kannst. Du kannst aber zu irgendeinem anderen Team gehen und dein 27er und 29er Swap dem Team anbieten, Assets dafür zurückholen und diese Assets weiter nach Milwaukee schicken, um das zu entgehen. Macht natürlich das alles sehr viel komplizierter. Das heißt, es wäre einfacher, wenn die Bucks nicht quasi ihre Picks damals weggegeben hätten, weil dann könnten Teams einfach mit ihnen swappen in diesen Jahren und hätten dadurch mehr Assets, die sie rüberschicken können. Das erschwert natürlich die ganze Sache, weil es diese Stäbchenregel gibt, die ja, wie gesagt, besagt, dass du nicht in mehreren Drafts hintereinander nicht einen Spieler in der ersten Runde auswählen lassen kannst. Ich habe es euch eigentlich jetzt nicht optimal erklärt. Ich hoffe, man hat es trotzdem einigermaßen verstanden. Ich hoffe, du hast es verstanden. Vielleicht wusstest du es auch vorher schon. Aber so sieht diese Pick-Situation aus. Und da müssen jetzt natürlich Teams, die jetzt nicht dieses Blue-Chip-Talent haben oder abgeben wollen, natürlich gucken, okay, wie schaffen wir es, den Bucks, wenn die alles haben wollen, auch wirklich alles zu geben. Den Weg habe ich gerade skizziert, es ist ein bisschen kompliziert, aber beispielsweise die Warriors wären in der Lage, das in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen.
Mhm. Ich wusste es, ich hatte es mal gesehen und wusste es so halb. Also ich glaube, ich fand es zumindest schlüssig, aber natürlich wahnsinnig komplex, die ganze Geschichte. Ja. Ich finde, die Bucks sollten versuchen, viel dran zu setzen, ihre eigenen Picks in irgendeiner Form zurückzukriegen. Aber da stellt sich natürlich relativ schnell die Frage, warum sollte denn jetzt Portland das zum Beispiel tun? Also was können die Bucks Portland anbieten oder was kann ein drittes Team, was können beispielsweise die Warriors in einem Three-Team-Trade oder die Knicks in einem Three-Team-Trade, was kann den Blazers angeboten werden, dass sie diesen Swap 28 zum Beispiel rausrücken? Was kann den Pelicans angeboten werden? Wobei bei den Pelicans, da würde ich sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich würde im Zweifel einfach immer mal bei Joe Dumars anrufen, so alle paar Stunden. Die Pelicans haben den 27er Swap und die Hawks, also Pelicans und Hawks gemeinsam. Ich denke, die Hawks sollten einen Teufel tun, das habe ich schon gesagt, bevor man Trae Young weggetradet hat. Sie sollten einen Teufel tun, jetzt hier irgendwie Harakiri für Giannis zu traden. Behalt dir diesen goldenen Chip, den du gerade hast, diesen 26er Swap, guck erstmal, wo der landet. Wenn das ein Top-3-Pick wird, dann habe ich richtig Bock auf die Zukunft in Atlanta. Wenn nicht, kannst du dich immer noch umgucken im Sommer. Aber dass New Orleans im Gegenzug für irgendwie einen halbwegs kompetenten Rollenspieler, mit dem sie sich dann einreden können, nochmal anzugreifen nächstes Jahr, dass die dann irgendwie rausrücken mit ihrem 27er-Swap und die Bucks dann wenigstens übernächsten Sommer dann quasi ihren Pick zurückbekommen, das wäre schon ganz geil. Also ich würde, wenn ich die Bucks wäre, würde ich sehr, sehr viel dran setzen, zu versuchen, irgendwie meine eigene Pick-Kontrolle zurückzukriegen. Ja. Zumindest in der nahen Zukunft, weil sie sind, Stand jetzt, echt gut aufgestellt zum Tanking. Also wir reden die ganze Saison schon darüber, dass diese Roster ohne Giannis halt einfach stinkt und dass sie nicht gut sind und dass sie, und wenn du dann noch irgendwie vielleicht mal Turner, wenn der dir mal 2 Wochen lang defensiv zu gut ist, Dann hat er eine mysteriöse Rückenverletzung. Also sie sind echt gut aufgestellt, um zu tanken in den nächsten ein, zwei Jahren. Das wäre der Weg, den ich versuchen würde zu gehen. Eigene Picks zurückkriegen. Und dann aber natürlich, wenn du bei einem Trade möglichst viele Picks ansammeln und wenn du dann aber noch ein, zwei junge Talente, da würde ich zum Beispiel auch einen Kuminga von den Warriors mit reinzählen. Warum nicht? Kuminga macht dir sicherlich deine Tanking-Ambitionen nicht kaputt und vielleicht steckt ja doch ein künftiger Star in ihm. Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall der Weg, den ich versuchen würde zu gehen.
Ja, die Warriors sind der offensichtlichste Trade-Partner. Zum einen, weil du das Matching Salary hast von Jimmy Butler, aber zum anderen, weil die Warriors halt auch all ihre zukünftigen Picks haben. Also wenn wir über einen potenziellen Trade reden von Jimmy Butler mit seinen 54 Millionen und dem Fakt, dass er den Warriors in dieser Saison und wahrscheinlich auch darüber hinaus nicht mehr helfen wird. Jonathan Kuminga und Brandon Pachimski, nimmst die drei Spieler, nimmst alle Picks, alle Swaps, den Weg, den ich gerade skizziert habe, gibst nach Milwaukee und holst Giannis und meinetwegen Kuzma, das dann von den Gehältern passt zurück und dann bekommen die Bucks alle Picks, alle Swaps von einem Team, was potenziell in vielen Jahren nach Steph, nach Giannis dann auch nicht mehr gut sein wird. Du bekommst mit Kuminga und Pachimski zwei junge Spieler, die zumindest ein bisschen Upside haben und dann passt das schon. Und wenn du es halt wirklich irgendwie hinbekommst, dass du den 26er, 27er, 29er und 31er bekommst, dann sind das vier zukünftige First Rounder und Swaps in 28, 30 und 32. Also vier Firsts, drei Swaps und dann zwei junge Spieler mit ein bisschen Upside. Ich denke, das ist so ziemlich das Maximum, was du rausholen kannst. Also die Warriors haben Stand heute, glaube ich, den cleanesten Weg, Giannis zu holen. Cleaner und einfacher als die Heat, die in meinen Augen da auf Platz 2 sind. Und auch deutlich einfacher als die New York Knicks. Sollen wir über diese beiden noch reden?
Ja, sehr gerne. Ich meine mich zu erinnern, dass wir über die Knicks auch schon mal relativ konkret gesprochen haben im Zusammenhang mit einem Giannis-Trade, weil er ja im Sommer schon gesagt hatte oder hat anklingen lassen, dass er New York nicht so schlecht findet. Ich sehe immer noch nicht so richtig, wie es zustande kommen soll.
Nicht. Ich
sehe, ja, wieder, du wirst wahrscheinlich sagen, wieder die Picks-Geschichte.
Ja, zum einen die Pick-Geschichte als auch junges Talent. So was wollen die Bucks mit Towns?
Ja, genau. Also ich will es nicht komplett ausschließen, weil ich glaube, dass Giannis, und das wird, hat er sich wahrscheinlich sogar verdient durch seine Leistung in Milwaukee. Erstens hat er den Hebel zu sagen, egal für welches Team für ihn tradet, gut, du hast ihn noch ein Jahr sicher unter Vertrag, aber er hat dann im Sommer 2027 seine Spieleroption. Du tradest nur für Giannis Antetokounmpo, wenn du, wenn nicht ein hundertprozentiges Versprechen, dann wenigstens eine starke Tendenz, hey, wenn es hier nicht gerade scheiße läuft, dann unterschreibe ich hier einen neuen Vertrag. Sonst tradest du nicht für Giannis. Punkt.
Ja. Und es muss sogar noch mehr auf die Spitze getrieben werden. Ich glaube, die Knicks haben nur deine Chance auf Giannis, wenn Giannis wirklich sagt, ich unterschreibe nur bei den Knicks.
Genau, die Knicks, das ist die andere Seite.
Es gibt 10 Teams in der NBA, die den Bucks mehr geben können als die Knicks. Und der einzige Weg, wie diese 10 Teams nicht den Bucks dann mehr anbieten, als die Knicks es können, ist, wenn Giannis seinen Agent wechselt und klatscht, dann sagt, wie damals bei Anthony Davis, dass es wirklich nur ein One-Year-Rental ist und er auf jeden Fall, komme was wolle, in New York unterschreibt. Das ist der einzige Weg und ich weiß nicht, ob Giannis, der nicht mal dazu in der Lage ist, offiziellen Trade zu demanden, das macht und so weit geht. Und das bräuchte es, glaube ich. Und auch deswegen können wir, glaube ich, die Knicks hier mehr oder weniger ausschließen.
Na, oder eben halt auch nicht. Weil das Szenario, dass Giannis sagt, ich will unbedingt zu den Knicks, das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
Okay, gut, aber das ist ja nochmal was anderes, als was ich gerade gesagt habe. Er müsste sagen, nur die Knicks.
Ja.
Nicht, ich will unbedingt sein, sondern tradet für mich, aber ich bleibe zu 0,0%. Und ich sehe nicht, dass das Miami beispielsweise abschreckt.
Und selbst dann könntest du sagen, à la Toronto 2019 mit Kawhi Leonard, ja gut, dann traden wir trotzdem für dich und wir nehmen dieses eine Jahr.
Wobei da noch so ein bisschen der Unterschied ist, dass du halt jetzt dann für Giannis ein Vermögen ausgeben könntest, müsstest für ein One-Year-Rental. Und das haben die Raptors nicht. Ich finde, diese Quasi-Situation lässt sich immer schwer vergleichen mit solchen Situationen in der heutigen neuen Zeit, weil die Raptors das ja auch nur gemacht haben, weil sie basically nichts für Kawhi abgegeben haben.
Ja,
hätten
stimmt,
die klar. Raptors damals Market Value bezahlt und hätten wirklich Kawhi angemessen eigentlich als Gegenwert bezahlen müssen und nicht nur auf DeRozan und einen Pick, dann hätten sie das womöglich auch nicht gemacht oder dann hätten sie so viel abgeben, dass sie dann im Jahr darauf nicht Meister geworden wären. Deswegen finde ich da immer das schwierig, so zu vergleichen, weil das ist halt eine historisch einmalige Situation, dass du Kawhi so günstig bekommst, dass du sagst, Alter, selbst wenn er geht, drauf geschissen. Das kann ja heute kein Team mit Giannis machen. Du kannst ja nicht all deine zukünftigen Picks abgeben und sagen, ja, wir gehen jetzt mal auf den Titel und wenn er danach geht, so, bro, whatever. Nicht, wenn du 4 Picks und 3 Swaps abgegeben hast. So, das funktioniert ja dann nicht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Mach gerne mal noch kurz den Case für Miami und dann würde ich sagen, lass uns das abhaken und ja, die anderen Fragen.
Sehr gerne. Die Heat haben den großen Vorteil, dass auch wenn Giannis sagt, er geht nur da und dahin, dass sie halt dann trotzdem sagen können, so, bra, das will ich sehen, dass so Miami dann verlässt. Die Heat haben nicht so viele Assets wie die Warriors, aber sie haben viele, viele zukünftige Picks und sie haben zumindest mehr interessante junge Spieler als die Warriors. Also die Heat haben weder den besten jungen Spieler abzugeben, noch die meisten Picks, aber sie haben halt ein paar Picks und ein paar junge Spieler. Khalil Ware ist natürlich als junger Promising Center sehr verlockend, eventuell. Tyler Hero ist aus Wisconsin. Wenn Milwaukee sich reinredet in Hero und Ware und 3 First Rounder und 3 Swaps, ich sehe das schon. Das halte ich für nach Golden State das zweitrealistischste Szenario. Ob natürlich Pat Riley dann sagt, ey, ich mach das, das ist dann nochmal die andere Frage, weil bei Pat Riley hörst du halt immer nur, ja, wir bereiten uns auf den Sommer in 4 Jahren vor und irgendwelche random jungen Roleplayer sind untouchable. Das ist alles, was man aus Miami hört in den letzten Jahren. Aber wenn Miami das wirklich möchte und ernst meint, dann könnten sie hier, glaube ich, was bewegen.
Das glaube ich auch, weil halt die Verbindung aus, wir haben es gerade eben bei Minnesota gesagt, die große Frage, die du dir stellen musst, und das wäre sicherlich bei Miami auch eine große Frage, aber Miami traust du zumindest zu, da dann noch nachzulegen und im Sommer die entsprechenden Anschlussmoves zu machen. Die große Frage ist, wenn ich für Giannis trade und wenn ich tendenziell einen großen Teil meines Kerns abgeben muss, plus Pick Assets und so weiter, habe ich danach noch genug im Tank, um mir einreden zu können, die Meisterschaft zu gewinnen. Und das ist bei Miami, dadurch, dass sie in der Eastern Conference ist, sicherlich schon mal per se eher gegeben, als jetzt bei Minnesota zum Beispiel. Selbst als bei Golden State, würde ich sagen. Aber es ist halt schon so, wenn du jetzt viel abgibst, wen hast du denn dann noch? Also bringt dich denn ein Giannis, Bam, Norm Powell Trio, den du ja auch noch verlängern musst im Sommer, bringt dich das in den Contender-Kreis? Ich würde sagen, nein. Es ist nicht so easy.
Bringt dich nicht auf OKC-Level, aber in dieser Eastern Conference?
Ja, eben.
Das, und wenn du dann erstmal im Finale bist, so, dann, ja. Und, Alter, Denver hat mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen und OKC hat nur 14 ihrer letzten 24 Spiele gewonnen.
Schwach.
Ja, es scheint wide open zu sein wieder diese Saison.
Vielleicht.
Und nicht nur im Osten, sondern generell. Houston hat jetzt die Steven Adams Verletzung, Season Ending. Ich glaube, hier können sich einige Teams reinreden, denn Giannis davon weg zu sein, um wirklich Ärger zu machen.
Wir werden sehen. Das fühlt sich nach einem guten Schlusspunkt an für dieses Thema. Lass uns weitermachen. Wir haben 2 Fragen von Jan reinbekommen.
Sehr, sehr gerne. Liebe Grüße an Jan, mit dem ich letztes Jahr eine wundervolle Zeit in LA hatte und dieses Jahr leider nicht. Hätte ihn gerne wieder dabei gehabt, aber wir machen Texas nächstes Jahr zusammen. Das steht schon mehr oder weniger fest, da freue ich mich schon drauf. Frage lautet, erwartet ihr eine ruhige Trade-Phase? Nicht, dass Julius in LA eine Aufnahme machen muss, weil Giannis dann doch endlich mal gewechselt ist. Zweite Frage ist, Sabonis zu den Raptors, würde das aus eurer Sicht passen? Erstmal, wenn irgendetwas passiert, dann bin ich in LA jederzeit ready für eine Rapid Reaction, für eine kleine Aufnahme, für eine erste Reaktion. Wir halten uns bereit die ganze Woche über, wenn irgendwas Großes passiert, dann werden wir auf jeden Fall uns auch zu Wort melden, so wie wir es beispielsweise auch aus San Francisco getan haben, letztes Jahr nach dem Luka Doncic Trade. Aber zurück zum Thema. Lorenzo, erwartest du eine ruhige Trade-Phase oder erwartest du eine sehr heftige Trade-Phase jetzt hier in der letzten Woche?
Also angesichts der Tatsache, da sind wir jetzt tatsächlich bei den reinen Giannis-Fragen gar nicht zu sprechen gekommen. Ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, dass Giannis im Sommer getradet wird, als dass er jetzt vor der Deadline noch getradet wird. Einfach, das haben wir auch schon häufiger mal hier erwähnt, Teams werden es im Sommer leichter haben. Erstens steht die Draft-Reihenfolge fest. Teams werden es im Sommer leichter haben, ihre Affairs in Order zu bringen, was Vertragsverlängerungen angeht, was Signings angeht, was Gespräche mit Spielern angeht, was ein klareres Bild vielleicht wenn, nehmen wir jetzt die letzte Saison als ganz krasses Beispiel, wenn jetzt plötzlich in diesem Playoff-Run, wenn sich jetzt Jokic und SGA beide so schwer verletzen, dass sie nächstes Jahr à la Tatum und Halliburton jetzt irgendwie ausfallen, dann ist der Westen plötzlich wieder wirklich komplett weit offen. Also wenn sowas Krasses passiert, man weiß ja nie. Im Sommer haben wir einfach prinzipiell, deswegen gibt's ja auch im Sommer häufiger Monster-Moves als zur Deadline. Es ist einfach ein bisschen simpler. Du hast ein weiteres Jahr an Picks zur Verfügung. Du hast mehr Klarheit, was die ganzen Second Aprons und so weiter angeht. Ich halte es Stand jetzt. Es ist natürlich, nachdem jetzt diese News rauskam, es ist deutlich wahrscheinlicher geworden, dass Giannis getradet wird vor der Deadline. Aber ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, dass er im Sommer getradet wird. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass viele Teams das Pulver, das sie vielleicht vor der Deadline noch hätten, lieber aufsparen und dann im Sommer vielleicht nochmal einen Angriff auf Giannis starten. Oder im Sommer einen anderen Angriff auf etwas anderes starten. Also ja, um die Frage zu beantworten, ich erwarte eine eher ruhige Deadline und ich erwarte auch eher, ohne jetzt natürlich meine Hand für ins Feuer legen zu wollen, dass es nicht zu einem Giannis-Blockbuster kommen wird.
Sehe ich absolut genauso. Ich glaube, dass Teams wie San Antonio und Houston und Detroit auf gar keinen Fall jetzt einen Move machen für Giannis vor der Trade-Deadline und dass es bei all diesen Teams wahrscheinlicher ist, nach der Trade-Deadline im Sommer dann diesen Giannis-Trade zu machen, wenn überhaupt, nachdem man geschaut hat, okay, wie lief die Saison, wer sind vielleicht unsere Keeper, wenn jetzt, keine Ahnung, die Spurs in der ersten Runde rausfliegen oder so, dass man dann sagt, Alter, gut, vielleicht ist Castle doch nicht so gut, traden wir den weg. Oder die Rockets sehen dann ein, okay, es klappt nicht. Oder Detroit kriegt auf die Fresse und ihnen fällt auf, sie brauchen noch einen zweiten Creator und Ivy ist nicht dieser Dude. Das erinnert so ein bisschen an OKC, sage ich mal, die ja auch es erstmal probiert haben mit Giddy. Und dann halt irgendwann eingesehen haben, Alter, okay, es funktioniert nicht mit GD, wir müssen jetzt einen Move machen, der uns dann wirklich zum absoluten Top-Top-Contender bringt. Und dann tradest du halt und machst deinen großen Move. Deswegen halte ich es bei einer Reihe von Teams für wahrscheinlicher, wenn überhaupt, dass sie für Giannis im Sommer traden als jetzt. Und dann hast du natürlich auch Teams, die einfach jetzt nicht die Möglichkeiten haben. Die Lakers zum Beispiel haben im Sommer sehr viel bessere Möglichkeiten, für Giannis zu traden, als jetzt gerade. So, sie könnten jetzt Austin Reeves traden, aber Reeves kann sehr bald Free Agent werden und dann haben die Bucks halt Gegenwert bekommen für Giannis, der dann halt weg ist so. Und im Sommer könntest du ja dann einen frisch extendeten Austin Reeves meinetwegen nach Milwaukee schicken. Also Teams haben auch einfach mehr Möglichkeiten im Sommer für Giannis zu traden, können mehr für ihn abgeben, als sie es jetzt können. Und deswegen halte ich es auch für wahrscheinlicher aus diesen beiden Gründen, dass Giannis erst im Sommer getradet wird, als jetzt in dieser Woche noch, aber Alter, wann war das neulich? Ich habe doch gesagt bei Trey, dass ich das noch eine Weile hinziehe, dann war es irgendwie der nächste Tag. Also, Bro, es würde mich auch nicht schocken, wenn übermorgen die Shams-Notification reinkommt, dass Giannis zu den Warriors gewechselt ist. So, mich überrascht überhaupt nichts mehr in der NBA. Da kann so viel, es ist so unberechenbar, aber vielleicht ein bisschen weggezoomt von Giannis. Zions Namen hört man immer wieder, Ja Morants Namen, aber ganz ehrlich, es ist jetzt halt auch nicht so, dass sich hier irgendwas krass anbahnt, so, dass De'Aaron Fox noch getradet wird vor der Deadline 2025. Wir haben gerade eingecheckt in unseren Flieger zurück nach Hause, als da die Notification kam. Das hatte sich ja auch angedeutet. Also, mich hat's nicht überrascht, dass dann da noch die Benachrichtigung kam, Alter, Fox zu den Spurs. Das war so, okay, gut. Wir wussten alle, das passiert noch irgendwie vor der Deadline. Sowas gibt's dieses Jahr auch nicht. Also, auf der einen Seite würde es mich überraschen, wenn jetzt gar nichts mehr Großes passiert. Aber auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, was jetzt Großes passieren soll. Also ich erwarte 1 bis 2 bis 3 Trades für gute Starter bis All-Star-Level-Spieler. Aber so einen ganz, 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 ganz großen Deal erwarte ich jetzt auch nicht. Also so semi-ruhig. Wenn wir jetzt sagen, 1 ist mega ruhig, 10 ist komplett crazy, so wie letztes Jahr. Ich würde sagen, das wahrscheinlichste Szenario ist vielleicht ein 4 bis 5.
Okay, dann sind wir da auf einer Wellenlänge. Was halten wir von Sabonis zu den Raptors? Ich schätze mal, da sind wir auch auf einer Wellenlänge.
Hau du gerne raus. Ich habe das Gefühl, ich habe deutlich mehr Redeanteil heute.
Kein Problem. Ich höre dir doch so gerne zu, Julius. Ich hänge an deinen Lippen, auch wenn ja, ich sie leider...
Das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht.
Das stimmt natürlich, das kann ich mir vorstellen. Ich bin kein Fan aus Raptors Sicht. Also ich würde nicht so ganz wissen, warum man das macht. Ich verstehe irgendwo die Idee, dass Sabonis auch, glaube ich, offensiv da nicht so schlecht reinpassen würde als Playmaking-Hub, als jemand, der diese Armada an Flügeln und Guards, die sie haben, in Szene setzen kann. Aber er wird die Defense halt wesentlich schlechter machen. Und die Defense ist halt das Steckenpferd dieses Teams. Sie haben immer noch die siebtbeste Defense der NBA aktuell laut Clean in the Glass. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Offensive, die ja zu Beginn der Saison ziemlich krass war, die ist jetzt schon, wie wahrscheinlich zu erwarten war, deutlich abgekühlt. Aber sie sind immer noch auf Platz 17. Ist jetzt nicht so, dass sie eine desolate Offense haben, die man unbedingt hochziehen muss. Sie sind weiterhin erfolgreich. Sie sind oben dabei mit dem Osten. Ich bin nicht dagegen, dass Toronto irgendwie was versucht. Wir haben jetzt nicht über sie gesprochen als mögliche Giannis-Destination. Ich fänd's geil, wenn die Raptors aggressiv sind, aber ich finde, Sabonis gibt dir nicht genug. Ich finde, der perfekte Big für die Raptors wäre leider ein Jakob Poeltl gewesen, der halt sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat dieses Jahr und der aber auch nicht so wahnsinnig gut gespielt hat, als er fit war. Oder vielleicht war er auch gar nicht so richtig fit diese Saison. Das ist jemand, der dir so ein bisschen diesen Playmaking-Hub geben kann, der dann natürlich Sabonis auf einem viel höheren Niveau, keine Frage, der aber gleichzeitig auch noch die Defense ankern kann. Und dass die Raptors bislang so erfolgreich sind mit einer Center-Rotation, die aus Colin Murray-Boyles und Mamukashvili besteht quasi, dass sie trotzdem so gut aufspielen und dass die Defense trotzdem so gut ist, das hat ja auch viel mit der Variabilität zu tun. Und da nimmt dir Sabonis schon sehr viel weg. Deswegen, ich bin kein Fan von der Geschichte.
Stimme ich zu 100% zu. Muss jetzt auch gar nicht erst nachplappern zu Bonus zu den Raptors. Würde ich nicht allzu davon halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer, irgendein Team zu finden, wo du sagst, Alter, da hast du Bonus, das passt. Das sagt einiges aus über den Spielertypen.
Ja, stimmt.
Domantas Sabonis in der modernen NBA im Jahr 2026. Nächste Frage bitte.
Jawohl, jetzt hast du wieder Redeanteil. Paul hat gefragt auf YouTube, was denkst du darüber, wenn die Lakers mit Reeves von der Bank starten und dann immer mit Luca und LeBron rotiert wird und Vando und Smart rotieren für eine bessere Defense? Ich meine, man braucht auch nicht drei Creator. Was würdest du halten von einer solchen...
Ich verstehe die Idee dahinter, die Lakers werden Austin Reeves im Sommer ein Max-Deal geben und nicht dafür, dass er ihr Sixth Man von der Bank ist. Ich habe schon häufig über dieses Lakers-Problem geredet, dass du deine drei besten Spieler, die auch alle dann viel verdienen, quasi hast als drei Spieler, die nur offensiv gut sind und die nicht wunderbar zusammen fitten. Und wenn du alle drei spielen lässt, was du ja in der Theorie gerne möchtest, vor allem in der Crunch-Time, dann kriegst du halt defensiv massive Probleme. Aber ganz ehrlich, Austin Reeves ist nicht der Typ, der das Problem ist von diesen dreien. Und Luca auch nicht. Bleibt nur noch einer übrig. Und ich glaube nicht, dass dieses grundsätzliche Kaderkonstruktionsproblem, was die Lakers haben, sich lösen lässt damit, dass du Austin Reeves von der Bank bringst. Weil was machst du in der Crunch-Time? So, da spielen halt auch bloß alle drei. Ich glaube, du solltest die Minuten von den dreien staggern und LeBron und Reeves, Luca und Reeves, Luca und LeBron, dass du halt häufig zwei von den beiden hast und alle drei jetzt nicht unendlich viel beieinander, aber es bringt dir ja auch nichts, einen dieser drei auf der Bank zu haben in der Crunch-Time. So, dann ist halt der Kader absolut scheiße konstruiert, wenn deine drei besten Spieler in der Crunch-Time nicht zusammen auf dem Parkett stehen können. Und ganz ehrlich, wenn sie Crunch-Time auf dem Parkett stehen können, dann sollten sie auch zusammen starten. Deswegen, ich verstehe das und ich stimme grundsätzlich absolut zu. Diese drei sind nicht das Trio, um die du herumbauen solltest in 2026. Aber die Lösung dieses Problems ist nicht, Austin Reeves von der Bank zu bringen und dann halt durchzurotieren, sondern die Lösung ist, im Sommer zu LeBron zu sagen, Paycut oder da ist die Tür und da bringst du halt LeBron von der Bank. Aber die Lakers sollten langfristig um Austin Reeves und Luka Doncic bauen als dein Starting Backcourt und die beiden sollten starten und die beiden sollten Spiele beenden und die beiden sollten so viele Minuten zusammen spielen, wie es geht und einer der beiden sollte immer auf dem Parkett stehen und die drei Spieler, die neben Luca und Austin Reeves langfristig spielen auf dem Parkett, sollten perfekt zu ihnen passen, sollten drei geile Defender sein, sollten 3&D, drei Skills and D Spieler sein, mit Athletik, mit Größe und Physis, mit Off-Ball-Game, Screening, whatever. Jeder Spieler, den die Lakers reinholen, wenn wir über einen 15-Mann-Kader reden, 13 Spieler, und zwar die 13, die nicht Austin Reeves und Luka Doncic heißen, auf die nächsten 5 Jahre sollten optimal an ihre Seite passen und Skills mitbringen, die diese beiden ergänzen. Und die drei Spieler, die die Starting Five dann irgendwann komplettieren, sollten so gut sein, dass sie es Luca und Reeves ermöglichen, zusammen zu starten und zusammen zu beenden, weil sie die beiden besten Spieler in diesem Team langfristig sein sollten. Und sie sollten ihre defensiven Schwächen ausgleichen. Und LeBron ist halt nicht dieser Spieler. LeBron sollte nicht Teil der Big Three sein und dann gibt es noch zwei Rollenspieler, sondern es gibt eine Big Two und dann sollte es drei Rollenspieler geben und die sollten verteidigen und shooten können. Und das kann halt LeBron auf dem Level nicht mehr. Long story short, nein, man braucht nicht drei Creator, man braucht zwei Creator und drei gute Rollenspieler an ihrer Seite. Und spätestens im Sommer sollten die Lakers diese Route dann auch gehen.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Lass uns gerne weitermachen mit der nächsten Frage.
Wunderbar. Nächste Frage von Inert91. Suns mit Playoff-Chancen oder brechen sie ein wie vor der Saison erwartet? Parallel in den Standings die Phoenix Suns stehen mit einer Bilanz von 28-19 auf Platz 7 in der Western Conference, heißt aktuell auf dem ersten Platz im Play-In-Tournament mit einem halben Spiel Rückstand auf Minnesota. Also die Wolves haben genauso viele Niederlagen, aber einen Sieg mehr. Das bedeutet, sie sind basically mehr oder weniger gleich auf mit den Phoenix Suns und haben auch genauso viele Siege wie die Lakers und selbst die vierplatzierten Rockets, die halt allerdings zwei Spiele bisher weniger hatten als Phoenix. Das heißt, Playoffs absolut möglich, genauso gut. Kann es natürlich aber auch sein, dass man im Play-In bleibt, rausfallen, halte ich aktuell für sehr unwahrscheinlich, aber wie ist denn
deine? Ganz kurz, ich habe die aktualisierten Standings gerade vor mir, dadurch, dass sie heute Nacht gewonnen haben, stehen sie sogar bei 29-19 durch das 40-Piece von Dylan Brooks. Nee, auch alright, nicht, weil Minnesota wiederum auch gewonnen hat, also Minnesota hat 30 Minnesota inzwischen, aber sie haben, also ändert, sie sind trotzdem Siebter, ändert nicht großartig was an dem, was du gerade gesagt hast. Knapp hinter den Lakers, knapp hinter Minnesota, knapp hinter Houston, knapp vor den Warriors und dann ist auf Platz 9 auf Portland ist so der erste kleine Sprung in den Standings. Ich sehe auch nicht, vor allem, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Art und Weise, wie dieses sehr positiv überraschende Team zustande kommt, nämlich durch extrem viel Hustle, eine sehr gute Defense, Platz 6 aktuell laut Clean in the Glass und eine leicht überdurchschnittliche Offense, Platz 14 laut Clean in the Glass. Ich sehe nicht so richtig, außer Booker sollte jetzt, der hat ja jetzt gefehlt heute Nacht zum Beispiel. Gut, wenn dann Dylan Brooks 40 Punkte raushauen kann, dann fehlt dir natürlich ein Booker auch nicht so sehr. Aber da würde ich jetzt mal nicht drauf setzen, dass der das in jedem Spiel machen kann. Wenn jetzt Booker irgendwie mehrere Wochen ausfallen sollte, dann ist, glaube ich, schon damit zu rechnen, dass die Offense einbricht. Aber wenn wir jetzt das mal ausklammern als Szenario, sehe ich nicht so richtig, warum die Suns großartig einbrechen sollten. Also gepaart mit dem Fakt, ich habe gerade gesagt, es ist eine kleine Lücke zu Portland. Stand jetzt, Jimmy Butler Season aus, außer natürlich sie traden für Giannis, aber selbst der ist ein paar Wochen raus. Stand jetzt würde ich sagen, geht der Trend bei den Warriors eher nach unten. Klar, die Clippers, wenn die so weitermachen, dann werden die relativ bald ein Thema sein, aber die haben halt 7 Siege Rückstand auf Phoenix, das ist schon nicht so easy, das aufzuholen, selbst wenn sie weiterhin fast alles gewinnen. Und dann bist du halt in den Top 8 drin. Und ja, dann hast du natürlich sehr, sehr gute Playoff-Chancen. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass sie sogar in die Top 6 reinrutschen. Also dafür sind die Fragezeichen bei Houston. Du hast es vorhin gesagt, Steven Adams jetzt Saison aus. Lakers haben wir gerade besprochen. Minnesota ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Also da sind ja die Fragezeichen bei diesen 3-4 Teams vor ihnen auch relativ groß. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die Suns da oben mit reinstoßen. Und wie gesagt, die Defense ist super. Ich wäre fast schon überrascht, wenn die am Ende der Saison nicht immer noch wenigstens Top 10 ist. Also warum sollte die Defense jetzt plötzlich einbrechen? Die Offense ist leicht überdurchschnittlich. Das reicht absolut aus bislang. Wird vielleicht sogar ein Tick besser jetzt, wo Jalen Green zurückkommt. Vielleicht wird dann die Defense ein Tick schlechter. Aber so im Großen und Ganzen, sie haben das 11. beste Net-Rating. Ich sehe keinen Grund, warum das plötzlich in den Keller gehen sollte in den nächsten Wochen.
Also erstmal, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, wie wichtig wir unseren Job nehmen. Gerade Djokovic gegen Sinner, 4. Satz, Australian Open Halbfinale, oh yeah. Und wir nehmen jetzt gerade Podcast auf. Oh ja, ich habe das Zverev-Game noch geguckt heute früh. Die letzten beiden Sätze. Immer ein schöner Tag, wenn Zverev verliert. Da bin ich immer sehr, sehr happy. War packende Schlussphase. mit dem besseren Ende für Alcaraz. Guckst du Tennis immer mal? Wir haben es jetzt halt immer in Chicago dann abends in der Sportsbar laufen gehabt. Das hat ganz gut gepasst von der Zeitverschiebung.
Ja, ich verfolge es jetzt nicht wahnsinnig intensiv, aber so die Grand Slams, also gerade das, ich habe vorher auch, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich ein bisschen Djokovic-Sinner reingeguckt. Die Grand Slams, so ab Viertelfinale, Halbfinale, schaue ich mir dann schon ab und zu mal ein Match an, ja.
Ja, siehst du, wir stellen uns sogar hier gegenseitig Fragen bei Mailback. Das ist nochmal Next Level Fragen-Podcast hier. Nee, zurück zu den Phoenix Suns. Ich stimme dir da grundsätzlich absolut zu. Ich sehe halt schon ein Szenario, wo die Warriors jetzt halt noch irgendwas machen und dann Phoenix überholen. Und die Clippers, wenn die so munter weiter gewinnen, jetzt glaube ich 16 ihrer letzten 19 gewonnen, dann entsprechend die Suns noch überholen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt die Warriors nicht für Giannis traden oder einen großen Move machen, jetzt ohne Jimmy Butler, mit einem 38-jährigen Steph und all den Problemen, die man hat, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Warriors die Saison dann auch hinter den Phoenix Suns beenden. Ich glaube, die 6 Teams, die jetzt gerade vor Phoenix sind, die bleiben auch vor Phoenix, weil die einfach auch besser sind als Phoenix. Alle 6, OKC, die Spurs, Nuggets, Rockets, Lakers und Wolves, das sind in meinen Augen 6 bessere Teams als Phoenix. Also, dass die Suns direkt reinkommen in die Playoffs als Top 6 Seed, würde mich schon überraschen. Aber dass man einen der beiden vorderen Plätze im Play-In hat und dann entsprechend nur eines dieser beiden Spiele gewinnen muss, um in die Playoffs zu kommen, das halte ich aktuell für ein sehr realistisches Szenario, weil die Blazers werden nicht vor Phoenix sein, die Mavs nicht, die Grizzlies, Jazz, Kings und Pelicans sowieso nicht. Also wenn, dann sind es halt nur die Clippers und Warriors. Und wie gesagt, die Clippers sind weit weg und die Warriors haben ihre eigenen Probleme. Also Stand heute würde ich, wenn ich wetten würde, darauf wetten, dass die Suns die Regular Season als Platz 7 im Westen auch beenden, auf dem sie jetzt stehen. Und dann hat man halt Heimvorteil in 2 potenziellen Spielen und muss nur eines dieser gewinnen. Von daher, ja, wenn du mich jetzt heute fragst, ist es wahrscheinlicher, dass die Suns in die Playoffs kommen oder ist es wahrscheinlicher, dass die Suns nicht in die Playoffs kommen? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass sie in die Playoffs kommen, aufgrund auch der erstens Tabellensituation und zweitens Gründe, die du gerade schon schön runtergebrochen hast. Machen wir weiter.
Machen wir weiter. Was zur Hölle ist mit Jared McCain passiert, fragt Matthias. Das fragt sich wahrscheinlich nicht nur Matthias, das fragt sich wahrscheinlich halb Philadelphia.
Genau, McCain noch in seiner Rookie-Season letztes Jahr auf dem Weg, Rookie of the Year zu werden, bevor er sich dann Season-Ending nach 23 Spielen verletzt hat. 15,3 Punkte pro Abend als Rookie. Das sind jetzt nur 6,7. Ein 113 Offensiv-Rating als Rookie, das sind jetzt 101. 59% To-Shooting als Rookie, das sind jetzt 49. Schwer zu sagen, was mit McCain los ist. Fakt ist, er spielt nicht mal ansatzweise so gut, wie er das als Rookie noch getan hat. Möglichkeit 1, er hat verlernt, das alles zu machen. Das halte ich für das unwahrscheinlichste Szenario. Möglichkeit 2, eine Menge von für ihn unglücklichen Umständen. Umstand 1, seine Verletzung, die ihn jetzt eventuell auch noch zurückhält, beziehungsweise die dafür gesorgt hat, dass er verspätet erst in die Saison reinstarten konnte. Würfe, die normalerweise fallen, fallen jetzt gerade nicht. Confidence ist nicht da, wo sie als Rookie war. Diese Unbeschwertheit, die er hatte, ist nicht so da. Und dann ist natürlich auch die Kadersituation bei den Sixers für ihn nicht so optimal, weil die Sixers sehr viele Spieler in diesem Backcourt haben, die die Minuten unter sich aufteilen. Du hast Maxi, der den Sprung zum Franchise-Spieler macht. Du hast VJ Edgecombe, der in der Rookie of the Year-Diskussion ist. Du hast einen Quentin Grimes, dem du eventuell bezahlen musst und der jetzt letztes Jahr so ein kleines Breakout hatte nach dem Trade. Und dann hast du McCain, das sind 4 in der Theorie Starting-Level Guards und die teilen sich die Minuten unter sich. Und McCain hat halt so schlecht gespielt nach seiner Verletzungsrückkehr, dass es einfach für Nick Nurse nicht zu rechtfertigen war, ihm sehr viele Minuten zu geben. Und man merkt es auch, er hat als Rookie noch 25,7 Minuten gespielt, jetzt 17,1 pro Abend. Er hat 8-mal gestartet in den 23 Spielen seiner Rookie-Season, hat jetzt einmal gestartet in den 34 in seinem Sophomore-Year jetzt aktuell. Und die Sixers haben jetzt wieder Ansprüche. Die wollen gewinnen. Embiid sieht einigermaßen fit aus, legt zumindest krasse Stats auf. Paul George hatte neulich auch ein ziemlich geiles Game gegen die Bucks. So, wenn du halt dann 5 Minuten auf dem Parkett stehst und du spielst halt Kacke und du hast 3 andere direkte Guard-Konkurrenten, so Bro, dann gehst du halt wieder auf die Bank. So, die Sixers sind nicht in der Situation, Nick Nurse ist nicht in der Situation, wo er McCain jetzt unbegrenzt viele Minuten geben kann, um ihn wieder auf die richtige Spur zu kriegen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem für ihn. Ich glaube, McCain bräuchte mehr Zeit, er bräuchte mehr Freiheiten, um dann langsam aber sicher wieder sein Level zu finden. Aber das funktioniert halt einfach nicht in 17 Minuten pro Abend. Man muss sagen, er hat jetzt mehrere gute Spiele auch gehabt. Hatte das eine Game, wo er in der Garbage Time noch 4 Dreier reingeballert hat, wo er sich ein bisschen Confidence holen konnte. Hat dann wieder 4 Dreier im 4. Viertel im Spiel danach reingeballert. Ich sehe ihn jetzt auch nächste Woche live, da freue ich mich sehr drauf, hoffentlich, wenn die Sixers in L.A. bei den Lakers zu Gast sind. Aber ja, Shooting-Pech, Verletzungen, Konkurrenzkampf mit anderen Guards, so ein bisschen eine Kombination aus all diesen Faktoren. Ich halte nach wie vor unfassbar viel, er ist immer noch gerade mal 21 Jahre alt. Entwicklung ist nicht immer steil. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was ich jetzt gar nicht mit so erwähnt hatte. Aber ich würde mir jetzt noch nicht allzu große Sorgen machen, noch nicht auf den Panik-Button drücken. Ich glaube, Jared McCain hat langfristig weiter ein riesiges Potenzial. Und ich hatte es letztes Jahr auch gesagt gehabt, scheiß Saisonstart für die Sixers. Sixers-Fans, tun mir leid, aber das eine Silver Lining aus dieser Katastrophensaison letztes Jahr und die eine gute Nachricht ist, sie haben ihren langfristigen Backcourt gefunden mit Maxi und McCain. Ja, okay, man hat jetzt Edgecomb. Das ändert vielleicht einiges, aber das ändert nichts an McCains langfristigen All-Star-Potenzial und deswegen mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken für ihn und ich denke, er hat nach wie vor alle Chancen, ein sehr, 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 sehr guter All-Star-Level-Spieler in der NBA zu werden.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wie du sagst, das war so ein bisschen, man sagt Lightning in a Bottle auf Englisch, eher in einem positiven Kontext. Für ihn war es so ein bisschen Lightning in a Bottle im negativen Kontext. Also, dass Maxi diesen krassen Sprung macht, dass Edgecomb so einschlägt und dass das halt einfach, wie du gesagt hast, erstens die Sixers ziemlich gut gemacht hat, zweitens die Backcourt-Rotation relativ gut und voll gemacht hat, dass Grimes zurückkam und so weiter. Und drittens halt einfach die Notwendigkeit und der Anspruch nicht der ist, um McCain jetzt möglichst eine lange Leine zu lassen und ihn dadurch diese Struggles, die er jetzt hatte, die Saison durcharbeiten zu lassen. Das hat alles so ein bisschen sich gegen ihn verschworen, was für die Sixers als Team jetzt nicht unbedingt schädlich ist, aber für ihn persönlich halt ziemlich schade. Und was aber genau, da bin ich auch voll bei dir, hinter diesen Schwierigkeiten steckt, ob es noch Nachwirkungen der Verletzung sind, ob es Selbstvertrauensprobleme sind, ob es irgendwas anderes ist, das ist natürlich aus der Ferne sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aber Fakt ist, so wie er aktuell spielt, hilft er diesem Team nicht allzu sehr. Und das ja, braucht wahrscheinlich ein bisschen seine Zeit, bis sich das wieder einpendeln kann. Die nächste Frage von Lennart fand ich absolut fantastisch und ich habe tatsächlich auch ein ganz schönes Weilchen drüber nachdenken müssen.
Genau, Frage lautet, eine draft-philosophische Frage habe ich, zu der mich eure Meinung interessiert. Angenommen, man wüsste die Treue eines Spielers bereits beim Draft, würdet ihr eher Devin Booker oder Kevin Durant picken? Der eine wird nie so gut wie der andere, möchte aber unbedingt bei dir bleiben. Der andere wird ein All-Time-Great, aber wechselt die Franchise, weil er zu ungeduldig ist.
Fantastische Frage, wirklich. Und ich war ja jetzt die letzten 2 Tage bei unserem geschätzten Hörer Niklas zu Besuch in Dortmund, wir haben beim Champions League-Spiel, und habe mit dem auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir sprechen natürlich von Kevin Durant und von Devin Booker. Sprechen wir bei dem einen von jemandem, der auf seinem absoluten Peak-Level ein Top-3-Spieler war in dieser Liga. Und der, selbst wenn er nicht auf seinem absoluten Peak-Level war, Top-10-Spieler plus ziemlich geiles Komplementär-Piece. Und wir sprechen bei einem anderen, bei Devin Booker darüber, über einen Spieler, der auf seinem absoluten Peak ein Top-10-Spieler war, aber eben nie so richtig in diese super, super, Superstar-Top-5-Region vorgestoßen ist. Und dann ist natürlich die große Frage. Kevin Durant hat 9 Jahre in Seattle bzw. Oklahoma City verbracht, bevor er dann, wie es Lennart formuliert hat, zu ungeduldig geworden ist und die Thunder verlassen hat. In diesen 9 Jahren, denke ich, hätten die Thunder, hatten ja ein wahnsinnig geiles Team zusammen. Sie haben ihm mit Russell Westbrook und James Harden hatten sie diese junge Top 3, Ibaka war drin. Sie sind denkbar knapp gescheitert an den Warriors, natürlich vor allem 2016, die Serie, nachdem dann eben Kevin Durant sich den Warriors angeschlossen hat. Das werdet ihr alle noch gut im Kopf haben. Kevin Durant war auf einem absoluten Top-Niveau, ist einmal MVP geworden, war in diesen 9 Jahren 7-mal All-Star, 5-mal in Folge All-NBA First Team, also über jeden Zweifel haben auf einem individuellen Level. Ich glaube und ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist dann das Ergebnis, wo ich am Ende dabei gelandet bin, habe ich lieber 9 Jahre Kevin Durant oder habe ich lieber 15, 16, 17 Jahre Devin Booker? Und ich bin bei dem Ergebnis gelandet und ich schätze mal, dass du auch bei dem Ergebnis gelandet bist, dass ich in diesen 9 Jahren Kevin Durant trotzdem eine höhere Chance auf 1-2 Meisterschaften habe als in 15 Jahren Devin Booker. Weil in Devin Booker, sie waren 2021 sehr nah dran, die Suns. Sie waren generell für ein paar Jahre ein sehr gutes Team. Er war wahrscheinlich auch der beste Spieler dieses Finals-Teams, aber wir haben auch schon häufiger drüber geredet, wahrscheinlich war Chris Paul der wichtigste Spieler dieses Finals-Teams und wahrscheinlich wirst du mit Devin Booker als deinem besten Spieler, wirst du vermutlich nicht Meister. Da muss schon alles wirklich perfekt zusammenlaufen. Und bei Kevin Durant, auch wenn es weniger Jahre sind, er gibt dir halt diesen super, Superstar, von dem wir ja in unserer allerersten Folge vor, was sich anfühlt wie 15 Jahren, festgestellt haben, das ist Faktor Nummer 1, den du erfüllen musst, wenn du ein Titel-Contender und ein Titelträger sein möchtest. Und das gibt dir halt Kevin Durant. Bist du bei dem gleichen, also hast du einen ähnlichen Gedankengang gehabt und bist du dann beim gleichen Ergebnis rausgekommen wie ich?
Wirst du mit Kevin Durant als deinen besten Spieler meistern?
Ich glaube ja. Ich glaube, mit einem Tick mehr Glück oder einem Tick noch besserer Arbeit hätten das die Thunder schaffen können in diesen ersten 9 Jahren von Durants Karriere.
Ich bin bei einem ähnlichen Entschluss rausgekommen. Gib mir den Spieler, der mir zumindest eine Chance gibt, als Nummer 1 ein Top-Contender zu sein. Und dann habe ich halt lieber 7 oder 8 Jahre mit einem Kevin Durant als 15 oder 20 Jahre mit einem Devin Booker, wenn ich in diesen 7, 8 Jahren eine deutlich größere Chance habe, einmal Meister zu werden, als in den 20 Jahren mit dem anderen Spieler. Devin Booker ist jemand, den man wahnsinnig respektieren muss für diese Treue. Wir haben über treue Spieler in der NBA immer mal geredet gehabt. Du hast Steph, du hast Dirk, du hast Kobe, du hast Duncan, du hast jetzt gerade aktuell Jokic, du hast Stand heute auch noch Giannis. Was haben all diese Spieler gemeinsam? Die haben alle mindestens einen Titel geholt bei diesem Team. Und deswegen war es easy für sie, auch treu zu bleiben. Das ist bei Devin Booker anders. Devin Booker ist der einzige so treue Spieler, wo halt der Ring fehlt. Und das macht ihn schon so ein bisschen außergewöhnlich in dieser Gruppe. Und das muss man auch sehr schätzen. Das hat selbst ein Damian Lillard nicht so gepackt, der ja auch als einer der treuesten Spieler der NBA ist und jetzt mittlerweile auch wieder da ist, wo er hingehört, und zwar bei den Portland Trailblazers. Gib mir trotzdem lieber Kevin Durant, weil er einfach sehr viel besser ist auf seinem Peak, als es Devin Booker halt jemals war. Und er dir zumindest eine Chance gibt, als Nummer 1 auch Meister zu werden. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass Kevin Durant, weil er eben ein All-Time-Great ist, nicht den Luxus hat, sage ich mal, Jahre zu verschwenden. Kevin Durant, und das war ja bei LeBron auch so ein bisschen das Ding, dass die einfach so gut sind, dass sie dann halt einfach irgendwann sagen, Alter, ich bin so gut, ich kann jetzt einfach nicht hier bleiben. Und das ist zum Beispiel bei einem James Harden ja damals in Houston auch so gewesen. Da sagst du, ich bin einer der besten Spieler aller Zeiten, ich muss jetzt dann halt gehen. Und so gut ist Devin Booker einfach nicht. Das heißt, Treue ja, aber wenn Devin Booker auf seinem Peak vielleicht kein Top-8-Spieler gewesen wäre, sondern ein Top-3-Level-Spieler, dann hätte er vielleicht auch eine andere Ansicht zu dieser ganzen Sache, als er sie ansonsten hatte. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt, ob du das nachvollziehen kannst, ob du verstehst, was ich meine, aber ich glaube, du hast einfach eine andere Dringlichkeit, wenn du ein Top-3-Spieler in der NBA bist, auch Titel zu gewinnen, als wenn du ein Top-10-Spieler in der NBA bist, würde ich mal behaupten.
Ja, ich verstehe und absolut, was du meinst.
So, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Schauspieler bist und du bist halt einer der Greats, so, dann hast du vielleicht auch eine andere Dringlichkeit, eine Rolle anzunehmen, wo du sagst, okay, die gewinnt mir dann im Zweifelsfall den Oscar, als wenn du jetzt keiner von den Greats bist, nicht der beste Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Ja, jedenfalls, deswegen, gib mir KD, gib mir den besseren Spieler und hätten die Thunder mehr Glück gehabt, hätten die Thunder vielleicht Dinge anders gemacht, dann wäre KD vielleicht auch treuer gewesen, als er es so war. Aber das sind halt jetzt auch zwei Extrembeispiele, die miteinander verglichen werden, weil du hast auf der einen Seite den treuen Spieler, der treu ist, ohne einen Ring zu gewinnen, was einmalig ist, und du hast den Superstar, der am schnellsten ungeduldig ist in der Geschichte der NBA, zumindest der Geschichte, die ich miterlebt habe. Also wir haben hier ein unfassbares Extrembeispiel, wo es nur einen von gibt, und in Sachen Ungeduldigkeit und Trade fordern haben wir das komplett andere Extrem, und deswegen sind die so schwer miteinander zu vergleichen, glaube ich. Also gib mir im Zweifelsfall das Extrem Kevin Durant als das Extrem Devin Booker, aber 99,9% findet halt dazwischen statt, und da würde ich dann im Zweifelsfall allerdings trotzdem eher die Qualität als die Treue miteinander, also würde ich eher die Qualität nehmen als die Treue, weil ich glaube, wenn du ein Team bist, dann hat man auch vielleicht immer so ein bisschen die Erstellung, Alter, wenn ich meinen Job richtig mache, dann kann ich halt die Treue des Spielers am ehesten noch beeinflussen. Du kannst vielleicht, du kannst beeinflussen, wie Spieler sich entwickeln und wie gut die werden, aber ich kann, glaube ich, eher die Treue und die Geduld beeinflussen als Team mit deinen Roster-Moves und so weiter und so fort, als ich die Qualität beeinflussen kann, wenn das Sinn macht.
Ich finde, das macht Sinn, ja. Dann sind wir ja beide beim selben Ergebnis gelandet.
Langweilig.
Zwei Fragen haben wir noch, die ein bisschen weggehen vom aktuellen Geschehen und von den gängigen NBA-Themen. Gerard Dock hat gefragt, euer Take zu dem Skandal um Allen Iverson. Hattet ihr mal so ein Erlebnis mit einem Spieler?
Möchtest du erzählen oder soll ich erzählen, was da jetzt abging in...
Ich kann es gerne ganz kurz umreißen. Allen Iverson
Down
war...
Under.
Down Under. Allen Iverson war auf einer PR-Tour in Australien und hat wohl bei diversen Events, aber vor allem bei einem Event, bei dem er ein Meet and Greet mit krebskranken Kindern veranstaltet wurde und er eben der Meet and Greet-Gast war und da dann zu spät kam und wohl sehr lustlos war und von dem Versprechen, dass die Kinder Fotos und eine Fragerunde und unterschriebenen Merch bekommen und so, wurden dann letztendlich eben nur Fotos gemacht und das dann auch in einer sehr seltsamen, angespannten Stimmung. Es gab ein anderes Event, da war er bei einer Panel-Diskussion eingeladen, wo er dann einfach nicht erschienen ist und zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung erst abgesagt hat. Und dann war nochmal die dritte Geschichte, habe ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, es war auf jeden Fall noch eine dritte Geschichte auf diesem Australien-Trip. Was natürlich dann für ein Geschmäckle gesorgt hat bei diversen, vor allem bei, also wenn, ja, ich verstehe dann auch den Aufschrei, wenn es um krebskranke Kinder geht, dann sollte man es in sich finden vielleicht, und wenn es nur aufgesetzt ist, sich eine Stunde da richtig Zeit zu nehmen für die Kinder und einigermaßen eine gewisse positive Aura zu versprühen. Andere Berichte wiederum haben auch gesagt, dass er auf anderen Events auf diesem Australien-Trip so war, wie man ihn ja, glaube ich, auch eher kennt aus den Medien, Frohnatur. Er hat da wirklich geredet und gewitzelt und gelacht. Natürlich ist es kein gutes Bild. Da komme ich jetzt direkt zu meiner Meinung zu dem Ganzen. Es ist sehr, sehr unglücklich. Es ist sehr, sehr schade. Auch jemanden für mich, der, also Allen Iverson, obwohl ich ihn nie habe live spielen sehen, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in NBA History. Man weiß aus der Ferne nie, was einen Menschen gerade umtreibt. So, wir wissen nicht, was an dem Tag mit ihm los war. Ob er einen Schicksalsschlag selber erlebt hat an dem Tag. Wir wissen es halt einfach nicht. Trotzdem, wenn das zu deinem Job gehört, da so in der Öffentlichkeit zu stehen und wenn du mit deiner reinen Anwesenheit krebskranken Kindern da große Freuden machen kannst, es sieht natürlich nicht gut aus. Ich möchte ihn da jetzt nicht zu sehr verurteilen, ohne seine Hintergründe zu kennen. Ich möchte nicht auf ihn eindreschen, wie das ja heutzutage im Internet auch immer mal wieder gang und gäbe ist. Aber nice ist es natürlich auch nicht.
Ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort und Einstellung dazu, gebe ich dir absolut recht. Du weißt erstens nicht, was mit Allen Iverson los ist. Noch weißt du, ob es genau so war, wie es berichtet wurde, denn man kennt's. Jeder hat seine eigene Version und wenn du Allen Iverson zu seiner Version fragst, dann wird er vielleicht eine ganz andere Geschichte haben. Aber basically zu sagen, er hatte einen schlechten Tag und das soll jetzt rechtfertigen, dass er, also ich meine, die haben dann Fotos gemacht, angeblich, Und Iverson hat sich nicht unterhalten mit den Kindern und kein Wort zu denen gesagt. Stundenlang warten lassen, keine Autogramme. Die Eltern durften nicht dabei sein, während die Kinder dann mit Allen Iverson die Fotos machen. Stundenlange Verspätungen. Das ist schon alles nicht so geil. Das ist generell nicht so geil. Aber es ist halt noch viel, viel weniger geil, wenn es halt um krebskranke Kinder geht. Deswegen, ja, klingt nicht gut. Wenn es genau so war, dann ist das ziemlich wack von Allen Iverson. Schlechter Tag hin oder her, aber da muss man dann halt im Zweifelsfall einfach durch oder du musst es halt komplett absagen, meine Meinung. So, dann sagst du halt komplett ab und verschiebst, anstatt das halt dann so zu machen in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber wie gesagt, schwer zu sagen und es sind ja auch nur Reddit-Gerüchte aktuell. Von daher, wer weiß, wie das alles wirklich war. Aber wenn es so war, dann finde ich das ziemlich, ziemlich beschissen und habe da relativ wenig Verständnis für. Haben wir sowas schon mal erlebt mit einem Spieler? Ich denke, ich kann für uns beide sprechen. Nein. Man muss natürlich dazu sagen, dass NBA-Spieler halt schon basically machen können, was sie wollen. Und dass sich die Welt dann auch bei solchen Events natürlich um sie dreht. Und dass man wartet auf Spieler, teilweise Stunden. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Bei Interviews, bei PR-Events, bei Shoe-Releases, bei whatever. In Deutschland, in Abu Dhabi, in Amerika, wo auch immer. Wenn NBA-Spieler irgendwo hinkommen, jetzt in Berlin, wenn NBA-Spieler irgendwo hinkommen, dann kommen die, wann sie wollen. Und du kannst halt nichts machen. So, das sind halt freaking NBA-Spieler, so, die können machen, was sie wollen. Das ist natürlich dann so ein bisschen die Schattenseite, sage ich mal. Aber damit muss man leben. Ich habe selber noch keine Erfahrung gemacht mit unhöflichen Spielern oder Ex-Spielern, die, keine Ahnung, irgendwelche Pflichten hatten, wo ich jetzt direkt involviert war und dem nicht nachgekommen sind oder halt respektlos waren oder keinen Bock hatten oder halt einfach überhaupt nicht irgendwie, ja, sich da so verhalten haben, wie das vorher abgesprochen war. Aber man hat schon immer mal jetzt wieder gemerkt, dass Spieler sehr viel verspätet kommen. Ich war vor vielen, vielen Jahren, als LeBron mal in Berlin war, 2019, auf einem Nike-Event und da wirst du halt stundenlang hingehalten und ja, LeBron kommt, LeBron kommt, LeBron kommt, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und dann kommt LeBron halt 19 Uhr für eine Stunde und verpisst sich dann wieder. Das ist dann halt nicht so geil, aber ich würde das jetzt nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was dir Allen Iverson vorgeworfen wird. Von daher, ich habe noch keine Erfahrung gemacht mit einem Spieler, der ja keine Lust hatte, da mit mir zu reden oder auf irgendwelchen Events ja sich daneben benommen hat. Ich denke mal, dass du das ähnlich nicht erlebt hast, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade bei solchen Events war ich jetzt noch nicht allzu oft. Wir waren in Frankfurt zusammen mit, da ist da OG Anunoby und Terrence Mann. Da war das dann auch ein Ding, dass die irgendwie ein bisschen zu spät kommen und natürlich nicht den allergrößten Bock
haben. Ja, oder mit den Fragen, die du ihnen nicht stellen kannst.
Ja, ja. Aber das waren halt auch irgendwelche Influencer und Journalisten, die da rumgesprungen sind, nicht krebskranke Kinder. Das ist halt, wie du sagst, einfach was ganz anderes. Und ansonsten habe ich halt solche Events noch nie so wirklich miterlebt. Und im professionellen Kontext, ja, wenn man da in irgendwelchen Arenen oder so, da hast du ja sowieso keine solchen privaten Interaktionen mit den Spielern. Da hast du dann auf der Pressekonferenz oder im Lockerroom und da kommt es dann sicherlich mal, wie jetzt bei dir neulich, dass dann ein Giannis vielleicht tendenziell angepisst ist und sich zu Aussagen hinreißen lässt. Mhm. Aber das schlägt ja sehr, sehr selten in Respektlosigkeit gegen Journalisten oder selbst so eine allgemeine Patzigkeit. Die sind da alle schon wahnsinnig medientrainiert und professionell, hatte ich jetzt so in meinen wenigen Eindrücken das Gefühl.
Zumal ich glaube, auch wenn aktive NBA-Spieler da schon auch noch mal
definitiv
benehmen müssen, sage ich mal, weil sonst halt die Liga eingreift oder die Teams oder was auch immer. Also wenn jetzt, keine Ahnung, die Lakers da in einem Krankenhaus sind in L.A. bei krebskranken Kindern und da macht einer von ihren aktiven Spielern jetzt gerade so einen Mist, dann würde das, glaube ich, mehr Konsequenzen haben als jetzt für einen Allen Iverson, der halt schon lange retired ist. Ist jetzt obviously nicht der perfekte Vergleich, aber wollte ich dir eh noch erzählen. Nutze ich jetzt einfach jetzt kurz im Podcast. Ich habe mich ein bisschen geärgert nach dem Lakers-Bulls-Game und ich war nicht der Einzige. LeBron ist einmal pro Jahr in Chicago zu Gast und da würde man davon ausgehen, dass er dann auch mit der Presse spricht, zumal er Spiel davor mit der Presse gesprochen hat in der Kabine in Dallas und jetzt danach in Cleveland sogar auf der Pressekonferenz und er hat halt in Chicago nicht geredet mit den Presseleuten, was natürlich die lokale Presse in Chicago sehr, sehr angekotzt hat, mich aber auch so. Wir waren erstmal generell super dankbar, natürlich Tier 1, alles schön und gut, aber weil natürlich die Lakers gefühlt 20 Reporter aus L.A. mitbringen, für die Athletic und L.A. Times und ESPN und whatever. So saß ich unterm Hallendach, weil natürlich dann die ganzen wichtigen LA-Reporter dann die guten Plätze bekommen. Das fand ich schon mal nicht ganz so cool. Dann bin ich quasi nicht dazu gekommen, Luca auf der Pressekonferenz eine Frage zu stellen. Keine Chance, weil die 5 LA-Reporter, die in der ersten Reihe saßen, Dave McManam von ESPN und Mike Trudell von dem Lakers Sender Spectrum und noch vom LA Times einer, die haben ihre Frage gestellt und dann der Typ, von dem du mir erzählt hast, der Serbe. Genau, ja. Der war da und der hat obviously natürlich Luca 2 Fragen gestellt zu Jokic.
Selbstverständlich.
Genau wie du mir das auch erzählt hast, einmal zu Jokic All-Star, dass sie sich da ja sehen werden und so, was er davon hält, dass Jokic All-Star wurde und dann irgendwie Jokic Verletzung und whatever, so 2 Fragen. Ja, und dann war halt das beendet. Ich habe mich dann gerade angefangen zu melden, dann war das beendet. Das fand ich sehr schade. Bin ich in die Kabine, bin zu dem Lakers PR-Dude. Ich so, yo, aus Deutschland, 5 Minuten mit Maxi Kleber. Wie sieht's aus? Hab mir ein paar Fragen notiert. Ja, der duscht gerade. Wenn er dann danach rauskommt, kannst du ihn fragen. Und wenn er mit dir reden will, dann schön. Wenn nicht, dann nicht. So, stand ich da, hab gewartet. Auf einmal, dieser gleiche PR-Dude sagt, so, Kabinenzeit ist beendet. Gibt keine Interviews mehr. Die spielt also mit ich glaub, Jackson Hayes konnte man kurz reden und mit Jake LaRavia. Das waren die beiden.
So, geil, super.
Das heißt, LeBron hat in der Kabine mit niemandem geredet und kam nicht auf die PK und ich hatte auch keine Gelegenheit mit Maxi zu reden. Da mussten wir alle raus aus der Kabine und natürlich die Bulls Presseleute, die waren natürlich komplett pissed, was ich auch verstehen kann, wenn LeBron einmal in der Stadt ist. Ja, das war meine Experience an dem Abend. Das war jetzt nicht so unfassbar geil. Ich dachte, das hat jetzt so einigermaßen halb zum Thema gepasst, wollte ich dir eh noch erzählen. Aber das ist immer, es liegt halt auch vieles da nicht so in der Verantwortung. Also ich hätte sehr, sehr gerne mit Maxi Kleber jetzt geredet, aber es lag halt nicht in meiner Gewalt, mit ihm zu reden oder nicht. Ich werde es natürlich jetzt versuchen in LA nächste Woche. Aber das ist schon schade. Das fand ich schade. Auch mal LeBron, ob ich ihm dann jetzt eine Frage gestellt hätte oder nicht. Aber so ein LeBron-Interview, gerade so in der Kabine, wo du dann nochmal so ganz nah an ihm dran stehst, das ist dann schon nochmal was anderes. Das fand ich dann in Milwaukee deutlich cooler, wo man dann einfach mit Giannis quatschen konnte nach dem Spiel. Naja, wollte ich dir auf jeden Fall noch erzählen.
Ja, gerade, also ich hatte ja auch zweimal den Fall, dass ein West-Team das eine Mal im Osten zu Gast war. Ich hatte einmal die Spurs in Chicago eben, wo dann sowohl Wemby als auch Castle, als auch dann war Luke Kornet der Dritte, weil der halt gerade von seiner Verletzung zurückkam an dem Abend. Aber Wemby war halt da und dann die Rockets in Milwaukee, wo dann in der Kabine, zwar nur in der Kabine, aber da hatte ich ja das Glück, dass ich da dann trotzdem mit rein durfte. Und da waren dann halt Şengün und KD, die gesprochen haben. Also gerade, wie du sagst, wenn ein West-Team nur einmal zu Gast ist oder auch andersrum, wenn ein Ost-Team nur einmal zu Gast ist bei einer Western-Conference-Team, dann sollte es schon wenigstens dieses eine Mal dann die Stars der örtlichen Presse auch zur Verfügung stehen. So, das ist schon sehr schade, wenn das nicht der Fall ist.
Auf jeden Fall, wenn du LeBron bist in der Politik des letzten Jahres. Aber hey, ich war jetzt 6-mal Tier 1, hab da unfassbar einen Access gehabt und eine sehr gute Zeit und eine sehr produktive Zeit. Ich bin sehr froh, dass es mittlerweile bei der NBA so läuft, dass ich mir da jetzt auch einen Namen machen konnte im Verlauf der letzten Jahre und da auch jetzt immer regelmäßiger Tier 1 Access bekomme und mir da gar keine Platte mehr machen muss um irgendwas. Das ist schon eine sehr coole Sache und was, wofür ich natürlich sehr dankbar bin, ist natürlich da nicht alles perfekt und gibt auch mal wieder auch so Abende, wo ich mir dann denke, Alter, das ist jetzt nicht ganz so geil. Aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich super happy, dass das so läuft, wie es läuft, alles.
Yes, sir. Eine letzte Frage haben wir noch, Übergang. passt jetzt hier ganz gut mit der Hoffnung, vielleicht bei unserem gemeinsamen Trip, der jetzt bald ansteht, klappt ja bei mir auch sogar schon direkt das erste Mal mit Tier 1, aber selbst wenn nicht, freue ich mich sehr auf die gemeinsame Experience und hoffe natürlich erstmal, also ich bin natürlich ich habe jetzt die Erfolgsquote 6/6 bei meinem Trip Ende letzten Jahres, aber das ist natürlich immer noch bei weitem nicht gesagt, dass das jetzt selbstverständlich ist, deswegen werden erstmal die Daumen gedrückt, dass es überhaupt klappt mit Akkreditierung wieder, weil dann würden wir das erstmals zu zweit erleben, wo ich natürlich wahnsinnig Bock drauf habe, aber wer weiß, vielleicht ja dann auch hier und da mal Tier 1 bei unseren 5 Spielen, die wir insgesamt haben werden. Letzte Frage, passend dazu.
Von Anna. Nehmt ihr zu euren Trips nach Amerika eure Freundin mit? Erstmal, wer ist Anna?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgend so eine random Chick, die da in meine DMs mal wieder geslidet ist. Die sich vielleicht die Hoffnung gemacht hat, da mitgenommen zu werden.
Ich dachte erst, es wäre deine Freundin Anna.
Ja, es ist meine Freundin Anna.
Digga. Okay.
Ja, es ist meine Freundin Anna, die ich über alles liebe, die aber nicht mit uns nach Amerika fliegen wird. Aber ich dachte mir, wir nehmen es mal mit rein und vielleicht generell die Frage, gibt's für dich und Celine irgendwie Überlegungen, gemeinsam mal in die USA zu fliegen? Oder ist das für dich, weil du sowieso so regelmäßig da bist, jetzt nicht so, dass du dann auch nochmal zusätzlich mit deiner Freundin in die USA reisen willst? Oder kommt sie mal mit auf irgendeinen Community-Trip? Oder ist das irgendwie ein Thema?
Also, Celine hat nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zur tiermedizinischen Fachangestellten, also dass sie quasi in einer Tierarztpraxis dann Helferin ist. Und danach hat sie sich beworben jetzt auf ihren tiermedizinischen Studiengang und ist jetzt quasi im dritten Semester und auf dem Weg, Tierärztin zu werden. Das war allerdings nicht klar, dass das klappt, weil das ein sehr exklusiver Studiengang ist und ich glaube nur 4 oder 5 Unis in ganz Deutschland überhaupt diesen Studiengang anbieten. Und als sie dann mit ihrer Ausbildung fertig war, gab es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie bekommt den Studienplatz. Die zweite Möglichkeit ist, sie fängt dann ganz normal an, als TFA zu arbeiten. Hätte sie ihren Studienplatz nicht bekommen, wäre sie sehr wahrscheinlich mitgekommen nach LA letztes Jahr auf den Community-Trip. Mhm. Dadurch, dass sie allerdings den Studienplatz bekommen hat, ist es sowohl aus finanzieller Sicht, weil man natürlich als Student nicht die finanziellen Voraussetzungen hat, wie dann als Vollzeitberufstätiger, als auch aus zeitlicher Sicht hat es dann halt auch nicht gepasst. Und das sind die beiden Gründe, warum wir halt dann gesagt haben, dann kommt sie halt nicht mit. Und dementsprechend ist das auch jetzt aktuell dann überhaupt kein Thema, weil finanziell, als auch von der Zeit her, jetzt die nächsten 4 Jahre, in denen sie noch studiert, wird das quasi nicht möglich sein. Und jetzt selber nochmal quasi eine Amerika-Reise, jetzt außerhalb unserer Community-Trips beziehungsweise des Podcast-Trip, kommt halt nicht wirklich in Frage, weil ich mir halt denke, Alter, wenn ich schon 5-mal im Jahr da bin, dann will ich jetzt nicht auch noch da privat hin. Zumal es halt sie auch nicht genug reizt, weil wir jetzt natürlich auch einen Hund haben, den wir nicht beide alleine lassen wollen, beziehungsweise können jetzt für einen längeren Zeitraum. Also wir werden jetzt zum Beispiel mal ein Wochenende in Paris machen, wo wir den Hund dann fürs Wochenende bei ihrer Mama lassen können. Wir werden an der Ostsee Urlaub machen mit Hund. Das war was, was wir ganz klar gesagt haben, dass wir nicht größere Reisen machen werden und den Hund dann irgendwo abgeben, alleine lassen, whatever. Wir haben gesagt, wir werden die größeren Urlaube für eine Woche darüber hinaus, das werden wir langfristig dann mit Hund machen und wir werden kleine Wochenendtrips ohne Hund machen, langfristig, aber keine großen Reisen ohne Hund und der Hund wird auch nicht irgendwie im Frachtraum von einem Flieger mehrere Stunden Zeit verbringen, weil ich das für Tierquälerei halte. Das bedeutet, long story short, Amerika ist jetzt kein Thema, aber ich muss halt auch ehrlich dazu sagen, ich finde es nicht dramatisch, weil ich, ohne jetzt zu sehr auszuholen und das jetzt hier zu deep zu machen, aber ich finde auch nicht, dass man jetzt alles zusammen machen muss in einer Relationship. Ich finde das auch mal sehr angenehm, jetzt alleine Stuff zu machen und alleine Trip zu machen und diese alleinigen Community-Reisen zu machen und auch mit dir mal jetzt dann wieder 10-11 Tage, was es am Ende sind, zu verbringen, Freundschaft pflegen, Sachen erleben außerhalb der Beziehung. Das finde ich super wichtig. Jetzt bei mir ist es halt gerade ziemlich heftig, weil jetzt war Chicago und dann ist LA, dann sind wir weg, dann bin ich in Florida und ich bin jetzt gerade auch nur 4-5 Tage in Deutschland und das klang von einem halben Jahr noch sehr viel geiler, als es jetzt in der Realität aussieht und ich wäre gerne jetzt länger bei ihr und ich wäre auch gerne jetzt länger beim Hund und gerne länger zu Hause, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber deswegen habe ich da jetzt ein bisschen dran zu knabbern, aber jetzt so grundsätzlich immer mal wieder so einen Community-Trip zu machen, nach Amerika zu reisen ohne sie, ist jetzt für mich absolut kein Weltuntergang, deswegen ist das jetzt erstmal nicht geplant und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir, wie gesagt, andere Sachen erleben und andere kleine Trips machen, aber das ist jetzt so ein bisschen unsere Situation. Wie sieht's bei dir beziehungsweise euch aus?
Ähnlich, also ich würde da voll zustimmen, dass es auch definitiv wichtig ist, Dinge zu erleben, zumal diese Dinge jetzt konkret auf uns bezogen ja auch einen beruflichen Kontext haben. Mhm. Und das ist auch jetzt nicht die allergrößte Priorität, da jetzt schnellstmöglich mal nach Amerika zu fliegen mit Anna, aber früher oder später, wenn sich's mal anbietet, definitiv sehr, sehr gerne.
Yes, klar.
Aber wie gesagt, konkrete Planungen gibt's da jetzt auch noch nicht so unbedingt. Und tut mir sehr leid, meine Liebe, aber du wirst auch jetzt nicht auf unseren kommenden Trip mitkommen. Das ist ein Schubert und Ligresti-Exklusiv-Ding. Und wir dachten uns, wir können vielleicht diese Gelegenheit nutzen, um nochmal so einen kleinen Hint zu droppen, wo es denn hingehen könnte. Jetzt habe ich das natürlich. Haben wir schon erzählt im Podcast, dass noch eine dritte Stadt dazukommt?
Das glaube ich schon. Aber wir haben es letztes Jahr mal so schrittweise gesagt, wie viele deutsche Spieler wir sehen, dass wir noch nicht da waren und so immer mal so kleinere Hints gegeben. Ich weiß nicht, wollen wir sagen, wie viele deutsche Spieler wir sehen?
Wenn ich kurz überlegt habe und es weiß, dann können wir das gerne sagen.
Ich glaube, wir sehen einen deutschen Spieler.
Ich glaube, es ist nur der eine, ne? Ja, wir sehen einen deutschen Spieler. Aber ja, der deutsche Spieler ist halt in einer Gastmannschaft. Also allzu viel verrät das natürlich jetzt nicht. Was ja vielleicht auch nicht so schlecht so ist.
Ja, also wir sehen drei verschiedene NBA-Städte. Zwei davon liegen sehr, sehr nah beieinander.
Naja.
Weswegen
für Amerika-Verhältnisse.
Weshalb die dritte Stadt jetzt auch erst dazugekommen ist. Also ursprünglich waren es zwei Städte. Und dann haben wir gesehen, ey, da ist ja eine dritte Stadt gar nicht so weit weg. Und da ist ja auch ein Spiel. Und dann werden wir von der einen Stadt einen Tagesausflug machen zu der anderen. Früh mit Flixbus hin, abends mit Flixbus wieder zurück und sehen dementsprechend fünf NBA-Spiele in drei Städten. Zwei in der ersten, dann eines in der zweiten Stadt, dann eines in der dritten und dann nochmal eines in der zweiten. Drei Städte, fünf Spiele, ein deutscher Spieler beim Gastteam.
Und vielleicht können wir verraten, dass wir ein Gastteam zweimal sehen. Also wir werden ein Team zweimal als Gast in zwei verschiedenen Städten an Back-to-Back-Tagen sehen.
Okay. Ja, und jetzt fehlt noch, lass uns noch sagen, wie viele verschiedene Teams sehen wir insgesamt auf dem Trip? Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 verschiedene Teams.
Also drei Heimteams logischerweise und dann insgesamt 4 Auswärtsteams, genau, ja.
Genau, 7 Teams. Wie viele von denen hast du schon gesehen?
Oh, das ist eine gute Frage. 1, 2, 3.
3 von den 7 hast du schon gesehen.
3 von den 7 habe ich schon gesehen. Nee, stimmt nicht. Also jetzt auf meinem Trip akkreditiert habe ich 3 von 4. Aber ein weiteres haben wir zusammen
insgesamt
sogar schon gesehen.
Wie viele hast du insgesamt gesehen?
Muss ich jetzt über. Das Problem ist, mein erstes Mal in Amerika, in LA 2021, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig genau.
Warte, ich sag's dir. Erstmal war das 2022.
Ah, okay.
Und da haben wir gesehen, die Lakers gegen die Blazers, die Clippers gegen die Lakers, Lakers gegen Knicks, Clippers gegen Bucks, Lakers gegen Bucks. Ich habe nämlich eine Liste von jedem einzelnen NBA-Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe.
Nice. Sollte ich auch mal machen, vielleicht.
Mit Spalte für so Anekdote, so was mir cool. Von diesem Spiel in Erinnerung bleibt. Was Besonderes war
okay. Bei
jedem Einzelnen.
Da war eines der Teams dabei. Ein weiteres der Teams war dabei, als wir gemeinsam in San Francisco waren.
Mhm.
Und drei Teams habe ich jetzt kürzlich bei meinem Northeast-Rundtrip quasi gesehen. Das heißt, 5 von 7 habe ich schon mal gesehen.
Also 5 der 7 gesehen.
Ja.
Ich habe 6 der 7 gesehen. Mir fehlt eines, was ich noch nicht gesehen habe.
Okay, interessant. Dann mal gucken, ob es nächste Woche oder in 2 Wochen nochmal einen Hint gibt oder ob wir es dabei jetzt erstmal belassen. Und dann werdet ihr natürlich am 21. Februar fliegen wir. Dann geht's nämlich los. Das vielleicht auch nochmal. Ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben. Als kleine Eingrenzung. Wir freuen uns drauf. Sehr, sehr. Und wir freuen uns natürlich auch auf die nächsten Wochen Content mit euch. Nochmals vielen lieben Dank für die tollen Fragen heute. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.